Ihr hört Not Penny's Boat. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt. Diesmal mit dabei die Anne-Marie.
Hallo, ja.
Der.
Ich dachte, es kam noch was.
Okay, mit dabei die liebreizende Anne-Marie aus dem Hauptstadtstudio Berlin. Hallo Anne-Marie.
Hallo Daniel, danke für die Begrüßung.
Naja, wir lassen den ersten Teil auch noch drin, damit man merkt, wie... Naja, lassen wir das. So, dann der im Hintergrund schon mal gelacht hat, der Erik aus Stuttgart. Ich weiß nicht, was es da gibt. Gibt es da irgendwas von Weltbedeutung?
Stuttgart, Benztown, Mensch. Benztown. Porsche, Mercedes.
Ja gut, das ist natürlich wahr.
Bosch. Kein Hochdeutsch.
Ja, wir können alles. Außer
und die Stimme aus dem Off, Alexander aus Düsseldorf.
Und ein Absteiger.
Was? Düsseldorf steigt ab oder was?
Nein.
Stuttgart. Ich habe keine Ahnung. Stuttgart? Ach, Stuttgart steigt ab. Wir haben drei Serien rausgesucht. 100 Code. Sag mal, ganz blöde Frage. Hat einer schon rausgekriegt, warum das Ding eigentlich 100 Code heißt?
Ja, aber wir sagen das aber hier nicht.
Okay. Dann Bloodline. Man könnte in Kombination mit dem nächsten Titel iZombie darauf schließen, dass es sich bei Bloodline vielleicht um einen Vampirgedöns-Dingsbums handelt. Wir lassen es einfach mal noch offen, lasst euch überraschen. Zuvor, Anne-Marie ist dabei, ihr wisst ja, wenn wir Jungs alleine sind, dann lassen wir einfach mal die News unter den Tisch fallen, dann bleiben wir knall bei den Fakten. Gossip, Anne-Marie, Berlin, gibt's was Neues von der Kanzlerin?
Nicht, dass ich wüsste, die war doch noch im Urlaub, oder? War jetzt Ostern?
Ich weiß es nicht.
Sagen. Ja, ich weiß es auch nicht. Aber serienmäßig habe ich ein paar News. Zwar auch nicht wirklich Gossip, aber was ganz interessant ist, und zwar irgendwann im vergangenen Jahr hat ja Showtime gesagt, wir beleben Twin Peaks wieder und ganz viele Schauspieler und Macher sind mit dabei und natürlich auch David Lynch. Und jetzt waren die ganz, ganz lange in den Verhandlungen, wollen natürlich, dass das alles ganz toll wird. Und jetzt vor einigen Tagen hat aber David Lynch hat gesagt, er ist aus dem Projekt ausgestiegen, weil das, was er sich vorgestellt hat, wie er alles machen will, dafür wird der Produktion nicht genügend Geld zur Verfügung gestellt. Deshalb, ja, macht er nicht mehr mit, aber Showtime betont, die wollen das Projekt noch nicht fallen lassen, wollen jetzt probieren, natürlich über andere Producer und andere Drehbücher das Ganze doch noch auf eine Bühne zu kriegen. Aber was ja wirklich vor einem Jahr oder so echt noch so klang wie, ja, Twin Peaks kommt in gefühlt 3 Monaten wieder, ist jetzt ganz schön in der Schwebe. Und das finde ich ganz interessant, weil es ja wirklich damals hieß, ja, Twin Peaks kommt zurück. Aber wie lange sich der Prozess dann doch gezogen hat und dass tatsächlich gesagt wird, nee, ist nicht genug Budget da, können wir nicht machen. Jedenfalls David Lynch seiner Seite aus. Ja, ganz interessant. Mal gucken, was da noch kommt.
Finde ich interessant, weil mich würde echt interessieren, Erik, du hast es ja auch gemocht, ob das mit einem anderen Leiter, quasi kreativen Kopf dahinter genauso gut funktionieren kann. Was glaubst du, Erik?
Ich hatte damals sogar ein T-Shirt, da stand drauf, I killed Laura Palmer. ich bin eh nicht so ein Freund jetzt unbedingt davon, dass die das überhaupt nochmal irgendwie neu machen oder irgendwie nochmal oder irgendwie einen Anschlussfilm machen oder sowas. Ich würde das einfach so stehen lassen, wie es war und weiß nicht, wenn dann eher irgendwas anderes, was so in diesem Universum vielleicht spielt, aber jetzt nicht, was diese Twin Peaks Story nochmal aufgreift. Ja.
Das ist die Frage, also hat einer eine Idee, was die überhaupt geplant haben? Also komplett neuer Fall, dieses Laura Palmer nochmal, es war doch was ganz anderes oder wie, habt da einer was oder gibt es da irgendwas Näheres oder einfach bloß, es wird gemacht? Anne-Marie, du bist ja dafür zuständig?
Ja, das weiß ich nicht, inwieweit da jetzt schon Story dahinter steht. Ich schätze eigentlich nicht, dass die auf den Fall nochmal eingehen werden, sondern einfach die Figuren zurückholen und entweder eine neue Story oder vielleicht einen Serienkiller, der sich dort rumtreibt, keine Ahnung. Wäre bestimmt eine coole Idee, wenn man das Setting der Serie und des Ortes dann aber ins 21. Jahrhundert bringt. Könnte ganz interessant werden, aber ja, ob es das nun wirklich braucht, ist ja immer so eine Frage, ne?
Das ist, deswegen sage ich ja, also ich glaube, es ist ja doch so ein Kultklassiker, der heute gerne gesehen wird und wenn man dann anfängt, dran rumzuwursteln, naja gut, wenn David Lynch sagt, ich brauche halt die gewissen Standards, aber wir werden es sehen, was bei rauskommt.
Ja, das auf jeden Fall. Apropos Fortsetzung oder Reboot oder wie auch immer, vor heute, aber dieses Jahr, 95 ist ja diese ganz schmissige, tolle Familien-Comedy-Serie Full House zu Ende gegangen. Wer hat nicht gern geguckt mit diesen drei Brüdern und diesen, weiß ich nicht, wie viele Mädels da in dem Haushalt gewohnt haben, Kinder? Netflix hat jetzt gesagt, die wollen das eventuell auch neu machen oder fortsetzen. Also die Story soll dann wohl um die älteste Tochter, DJ und ihre Freundin Kimmy gespannt sein und ja, quasi was sie heute machen.
Bin ich gespannt, fände ich irgendwie ganz cool, weil die sind unheimlich populär noch in Amerika. Also ob ich es dann gucken werde, ist eine ganz andere Sache, weil meistens sowas in die Hose geht, aber die Idee grundsätzlich, also ich bin dafür.
Ja, also mal gucken, was da kommt, aber so grundsätzlich, wenn ich so drüber nachdenke, Full House gefühlt seit, wenn es vor 20 Jahren zu Ende ging, seit 15 Jahren nicht mehr gesehen und eigentlich nur echt so langweilige Storys, ja, mit so pseudo-schlimmem Familienhintergrund da, dass da, der wurde nicht zu meiner Geburtstagsparty eingeladen oder irgendwie so wirklich so uninteressante Sachen, an einen bestimmten Humor kann ich mich da überhaupt nicht erinnern. Aber
dann doch lieber hier Steve Urkel, oder?
Ja, genau.
Oder nochmal Alf, wäre auch nicht so verkehrt, wenn wir schon mal dabei sind.
Ja.
Obwohl ja, wie hieß er von Full House? John Stamos, hieß der so?
John Stamos, Joey. Ja.
Und ja, John, also der
nee,
war,
Joey war der andere.
Nee, der heute noch mit Dick im Geschäft ist. Bob Saget. Den fände ich wiederum cool, wenn der wieder auftauchen würde. Der war ja in seiner eigenen Show eigentlich ganz cool, die ist ja auch abgesetzt worden. Aber also es gibt schon ein paar, die ganz gut hinkommen. Und zum Thema John Stamos, das war ja dieser, weiß ich nicht, griechisch angehauchte Typ oder sowas. Das sieht ja heute noch genauso aus. Ist älter geworden auf alle Fälle, aber der hat sich ja dieses Image, diesen Look quasi erhalten. Und die Mädels haben sich ja auch nicht so schlecht entwickelt. So, ja, gut. Nächste News.
Ja.
Merk schön. Full House scheint hier reißenden Absatz zu finden.
Das haut ja rein hier, eine Begeisterung.
Ja, mehr habe ich gar nicht. Mehr ist gar nicht passiert. Irgendwie ist gerade April, es war vieles noch in der Pause, viele sind schon zu Ende gegangen. Die restlichen, die warten jetzt, dass sie ihr Finale im Mai machen können, wenn da auch nochmal explizit die Quoten gemessen werden. Also zur Zeit ist so.
Das Quotenmeter rausgeholt wird.
Ja, genau, und gucken, wie hoch sind die Quoten. Ja, ansonsten, ein paar Verlängerungen gab es jetzt, glaube ich, noch, aber das sind Serien, die gucken wir ja auch gar nicht so.
Eine Serie, die, wo Erik sich drauf freuen würde, die verlängert worden ist, beziehungsweise die nochmal eine neue Staffel bekommt, wo es ja auch keiner geglaubt hätte, Erik, stimmt's?
Genau, 24 kehrt zurück mit Jack Bauer, der hat das heute gepostet auf seiner Facebook-Seite und da gab es ja schon mal so ein paar Gerüchte und... Genau, the next season, which is set to begin in 2016, Mary Lynn, Chloe and Yvonne, Agent Morgan look to be back und so weiter. Also wow. Mal schauen, das wird wahrscheinlich auch wieder nur so eine kurze Staffel werden, aber klingt auf jeden Fall gut. Ja, hat
ich wollte dich gerade sagen, will man das? Also ist das, fandest du die letzte so, dass ich du sagst, ja? Ja, okay.
Das ist eine coole Socke, ey, das kann man immer wieder
gucken. Aber haben die da nicht gesagt, das war jetzt definitiv das Ende? Ja, hallo?
Tja, keine Ahnung. Hallo? Also Vor zehn Stunden wurde auf der Webseite das eben, was ich gerade eben vorgelesen habe, ja.
Ja.
Vorher hatte ich auch die Info, dass es wohl zu Ende ist, aber da ging es wohl jetzt ein bisschen hin und her, auch wegen der Frage, ja, jetzt kommt X-Files zurück, wie sieht's denn aus, wäre es nicht auch eine Chance für 24 nochmal, da ging es auch ein bisschen hin und her und wie gesagt, vor 10 Stunden wurde gepostet, dass wohl da die nächste Staffel 24 in 2016 kommen wird, keine Ahnung. Also, ist ja noch lange hin, vielleicht dreht sich das noch 10 Mal, aber...
Aber das ist jetzt, also, das überrascht mich jetzt, weil das überhaupt in meinem Twitter-Feed, wo ich ja echt viele Journalisten habe, keiner geschrieben.
Warte mal, da musst du mal deine Liste überschauen, ey. Da hast du
na gut, dann würde ich sagen, bevor wir hier in gegebenen Langeweile ausarten, kommen wir doch mal direkt zur ersten Serie. 100 Code, wo ich am Anfang dachte, weil da ein gewisser, ich sag jetzt mal nur Charlie mitspielt, dass es sich eigentlich um eine amerikanische Serie handelt und dann spielt die größtenteils in Schweden. Und war ich überrascht, dass es dann doch mehr so Richtung Schweden-Serie geht. Quatsch, Alex, worum geht's denn bei 100 Code?
Ja, wir reden hier von einer, Erik muss mir helfen, es ist eine HBO-Serie, auf jeden Fall Sky, eine Sky-Original, Sky Atlantic-Serie, die kommt irgendwie auf Sky Atlantic hier in Deutschland, keine Ahnung.
Uns doch egal, wo das noch läuft.
Absolut, wir sind privilegiert, wir gucken Sky, wir scheißen aufs Geld. Eine Kriminalserie mit 10, ich glaube 10 Folgen, wie so eine Kurzserie, eine 10-Episoden-Serie. Und mitspielen, wie du schon gesagt hast, tut unser guter alter Freund aus Lost der Charlie. Den Namen muss mir jemand helfen, den Originalnamen, den Darsteller.
Monaghan heißt auf jeden Fall. Monaghan mit Namen.
Dominic Monaghan.
Dominic. Genau, der so ein bisschen den Drogenabhängigen bei Lost gespielt hat und dann auch in einer unglaublich rührenden Szene.
Oh, daher, Spoiler!
Wir können ja rauspiepsen. Auf jeden Fall spielt er einen New Yorker Cop, der, wie man in den ersten Minuten sehen kann, bei einer wilden Verfolgungsjagd im strömenden Regen in New York durch einen dummen Zufall seinen Partner erschießt und dadurch wahrscheinlich auch so ein bisschen einen Knacks weg hat oder ein bisschen Spleen bekommt. Auf jeden Fall gibt es dann einen Zeitsprung. Ich weiß gar nicht mal, wie lange der Zeitsprung war, aber es war eine nicht unerhebliche Zeit. Ich glaube 3 Jahre, 1 Jahr, irgend sowas. Und er ist weiterhin an diesem Fall dran und jagt einen Serienkiller, der auf eine ganz spezielle Art und Weise seine Opfer aussucht und richtet und dann präsentiert. Und wie gesagt, er ist dann nicht mehr in New York, sondern reist dann nach Stockholm, nach Schweden, weil er halt rausfindet, dass der Serienkiller sein Unwesen höchstwahrscheinlich in New York und Stockholm abwechselnd macht. Und das heißt, er ist halt in Schweden, in einem fremden, für ihn fremden Land angekommen und er darf das halt nur so als Beobachter teilhaben und wird einem Polizisten zugestellt, der kurz vor Beendigung seiner Dienstzeit ist, weil er auf gut Deutsch keinen Bock mehr auf Polizist sein hat und das so der letzte Fall ist und das halt auch so ein bisschen raushängen lässt, also keinen Bock mehr hat und das halt nur so nicht wirklich gerne noch hier den Babysitter spielt für den amerikanischen Schnösel. Naja, und so sind die beiden so ein sehr ungleiches Paar, bewegen sich halt da in Stockholm hin und her und suchen halt die verschiedenen Tatorte auf und lassen uns teilhaben an den Ermittlungsarbeiten und an dem Profil des Serienkillers, was eigentlich wieder so ein bisschen eine mysteriöse Hintergrund hat. Er tötet halt irgendwie
religiösen, fanatischen, ja. Also der will diesem einem, wie hieß denn der, irgend so ein ägyptischer Heini,
ja.
Huldigen, sehr pervers im Prinzip alles.
Ja, und mordet immer in den Wintermonaten und dann immer auch 2 Frauen, eine für sich und eine opfert er halt einem Gott, damit er halt da auch irgendwie sein Opfer erbringt. Ja, das ist eigentlich so eine sehr mysteriöse Story, Kriminalfall wieder, so alles ein bisschen im Stile von True Detective oder auch von anderen Krimiserien. Das heißt, per se ist die Story an sich jetzt nichts Neues und so ist diese Aufmachung, 2 Cops ermitteln und es ist so ein bisschen ein ich will nicht sagen Abklatsch, aber es gibt schon Parallelen zu True Detective oder zu Hannibal. Wie gesagt, ist man nicht mehr so wirklich geschockt, weil man einfach so dieses Ganze schon kennt. Auf der anderen Seite fand ich die Serie, ich habe die erste Episode geschaut, wieder sehr, sehr, nicht sehr, sehr gut, aber gut. Man kann sie gut gucken. Es ist nichts super Neues, nichts, was jetzt die Welt aus den Angeln hebt, was uns total wegflasht, aber es ist ganz, ganz gut gemacht aus meiner Meinung, von meiner Meinung her. Spielt in Schweden, was auch gleich ein bisschen was Neues einbringt in die ganze Geschichte, aber jetzt nicht so der Mega-Burner ist. Aber man kann's gucken. Ich werde es auf jeden Fall auch weiter gucken, aber ich kann auch verstehen, dass unsere beiden Mitstreiter hier in der Runde da nicht so überzeugt sind von, weil es einfach, es ist nichts Neues, es ist nichts, was jetzt, wie gesagt, wie schon gesagt, die Welt verändern wird und was noch nie da gewesen ist. Es war auf jeden Fall alles schon da gewesen. Von daher kann ich auch gut verstehen, dass man da nicht so ein Fan von ist. Aber wer Lust oder Spaß an einer schönen Kriminalgeschichte hat mit 2 ungleichen Typen, dann ist man da gut aufgehoben. Und wenn man das nicht so gerne macht, dann muss man da nicht reingucken. Aber man kann auf jeden Fall, man macht nicht ganz so viel falsch, wenn man das anguckt.
Ich hatte es ja schon gesagt, bei mir war halt dieser Überraschungseffekt eigentlich der, dass ich nur gewusst hatte, du hattest glaube ich erzählt, dass da einer von Lost mitspielt. Wir hatten nachgeguckt, wie gesagt, Dominic, also unser Charlie von Lost, der da plötzlich mitspielt. Und man denkt sich so, eigentlich eine coole Sache. Und das Setting ist auch, es fängt, glaube ich, in New York an, so Skyline, ziemlich dunkel, es passiert ein Mord und du denkst, wird halt jemand umgebracht. Und dann gibt es so einen Sprung über einen großen Teich Denn die Hauptfigur, die ist dann auch ein bisschen, also kommt aus dem Flieger raus, erstmal kotzt quasi eher an den Mülleimer direkt im Gateway. Dann mit dem Autofahren klappt auch nur, wenn er selber fährt, und Bootfahren geht das recht nicht so ungefähr. Und plötzlich merkt man so eine halbe Stunde in dieser Serie drin, die spielt größtenteils, wie du schon sagtest, in Schweden. Und es entwickelt sich wirklich so ein Schweden-Krimi. Und da sind wir schon wieder bei dem Punkt, natürlich ist so ein Schweden-Krimi auch von der Erzählstruktur her viel, viel langsamer und gemächlicher. Und man nimmt sich Zeit für die Entwicklung der Charaktere und alles drum und dran. Und dann hat es auch wieder, wie du schon richtig gesagt hast, dieses Strickmuster dieser Schweden-Krimis, also irgend so ein mythologischer Unterbau ist da immer mit dabei. Und in dem Fall ist es halt diese, ich habe mal nachgeguckt, diese Persephone, diese Göttin, also die im auf dem Weg zum Hades, also die in die Unterwelt, da irgendwie diese seltsamen Blumen hat. Und das ist schon irgendwie ganz cool. Und diese leicht verschrobene Gestalt, die wir hier haben, also unsere Hauptfigur, dieser Dominic Monaghan, der hat auch irgendwas. Also da ist noch mehr im Argen. Also es geht nicht nur darum, dass er seinen Partner umgebracht hat aufgrund dieses Mordfalls damals, also dieses Serientäters und diese ganze Konstellation. Also er ist so dieser etwas mit dem leichten Wissen voraus, dann dieser alte Schwede im wahrsten Sinne des Wortes, der eigentlich einen Ruhestand will und der diesen eigentlich großkotzig findet. Und irgendwie gibt es dann doch Überschneidungspunkte, wo beide voneinander irgendwie profitieren, finde ich schon eigentlich ziemlich cool gemacht. Und vor allen Dingen gerade die Tatsache, dass da halt noch so viel ein bisschen im Dunkeln ist. Aber es ist halt eine typisch schwedisch langsam erzählte Serie, die sich Zeit nimmt, die wahrscheinlich dann, weiß ich nicht, wie die Konstellation nachher ist, in diesen, wie waren es, 10, 12 Folgen, die da ausgestrahlt werden, die einfach ja nicht so dieses typische schneller Case of the Week, sondern wahrscheinlich dann wirklich langsam dorthin gearbeitet wird, in welche Richtung das geht. Und da bin ich einfach gespannt. Also mir gefällt es ausgesprochen gut, denn der Hauptdarsteller hier, Michael Nyquist, den man unter anderem aus der Millennium-Trilogie kennen könnte, sind alles gute Schauspieler, aber man muss halt wirklich diese etwas langsame Erzählweise wirklich mögen. Ann-Marie, du bist überhaupt kein Freund von Schweden-Serien per se, oder?
Naja, nö. Also so per se eigentlich nicht. aber nicht Fan dieser Serie, ja. Also grundsätzlich, ja, mag ich dieses, also gerade beim ZDF dann mal so später abends so ein Film, das ist immer ganz okay. Und hier, was hat man, The Bridge, das fand ich ja auch gar nicht so schlecht, aber das war irgendwie überhaupt nicht meins.
Aber was war das so? Was hat dir da gefehlt? Also warum sagst du, nö, war nicht so?
Naja, gefehlt vielleicht gar nicht unbedingt, aber ich fand das halt so die Kleinigkeiten. Also ja, wir haben jetzt diesen Polizisten aus New York, der, naja, sein eigenes Ziel verfolgt. Dann haben wir aber auch den schwedischen Polizisten, der eigentlich gar keinen Bock mehr hat, da zu arbeiten. Aber du hattest, glaube ich, gerade gesagt, der will einen Ruhestand, aber der wollte sich nur versetzen lassen, beziehungsweise Job in einer Sicherheitsfirma.
Also Private Investigator wahrscheinlich. Also,
weil er hat natürlich auch noch sein Päckchen zu tragen, seine Frau ist verstorben und irgendwie erst dachte ich, das hatte was mit seinem Job zu tun und später kommt dann eben auch raus, ich weiß gar nicht, ob es den Piloten war, ich habe 2 Folgen gesehen, dass sie wohl Krebs hatte und dass seine Arbeit immer vorging und er dann in der Nacht, als sie starb, war er eben auch im Dienst und dachte, er könne da jemand anderen helfen und letztendlich konnte er dem Opfer da nicht helfen und seine Frau ist halt ohne ihn gestorben und das macht ihn halt total fertig und deshalb ist er so ein bisschen, also hat er schon Abstand von seinem Job genommen und ist jetzt halt entsprechend genervt, dass er da trotzdem nochmal mit einsteigen muss. Er hat dann auch noch eine jugendliche Tochter, die auch so ein bisschen die Verbindung zu ihm verloren hat und ja, halt so diese beiden, was ja an sich echt eine ganz gute Idee ist und ich mag die beiden Schauspieler auch, fand ich sehr sympathisch, aber das war halt dann als so super klischeehaft, also wie sie sich dann gegenseitig, also eigentlich wollen sie überhaupt nicht miteinander arbeiten und dann hat Dominic Monaghan immer enthält ihm immer irgendwelche Informationen vor und dann flippt er immer aus, dann nimmt er ihm die Waffe ab. Also das war alles so Zickereien und so Clash der Kulturen, was du vor 10 Jahren in irgendwelchen Krimis gesehen hast. Und da war ich echt enttäuscht, weil das hat mich echt massiv genervt. Fand ich echt schade. Und dann so Kleinigkeiten wie, die fahren dann irgendwann mit einer Fähre und unser New Yorker, der wird da halt seekrank. Also erstmal wird da total drauf rumgehackt und dann sagt er, was, der ist seekrank, was soll das für ein Polizist sein und so halt so dumme Sprüche und irgendwie auch Dominic Monaghan dann, die sind dann irgendwann an dem Leichenfundort und da ist dann eben so ein Gerichtsmediziner oder keine Ahnung. Und er geht so hin und fragt so, können Sie schon was sagen, wann sie gestorben ist? Und dann sagt eben dieser Beamte da, ja, ich würde schätzen oder ich glaube. Und dann flippt er total aus und sagt, ja wie, du sollst deinen Job richtig machen und nicht nur schätzen. Also das ist irgendwie so die Dialoge, wo ich gedacht habe, nee, es war total schlecht konstruiert, nur damit er wieder ausflippen kann. Also so überhaupt nicht meins. Und es für mich, ja okay, das ist dann wieder dieses Skandinavische, dass das halt dann doch recht gemächlich ging. Aber ich muss sagen, dann das Ende der ersten Folge, also irgendwie, so sehr ich die Serie nicht mag, ich habe dann noch die zweite Folge geguckt und hätte wahrscheinlich auch noch weiter geguckt, weil ich dann doch wissen wollte, wie das jetzt, was das jetzt für ein Killer ist und was da so ein bisschen dahinter steckt. Das muss ich echt zugeben. Aber so die Art und Weise, wie es gemacht wurde, das war halt überhaupt nicht meins. Wer das Genre mag, ist gerade der Fall an sich ist schon was, jetzt auch nicht das Neueste vom Neuen, aber schon ganz interessant gemacht, dass da jetzt diese Mythologie dann auch mit aus dem Hut gezaubert wurde und mit diesen Blumen, das alles ist doch vielleicht dann auch wieder ein Tick zu konstruiert, aber irgendwie schon interessant. Aber halt das Setting war nicht so mein.
So, Erik, ja. Was ist dein Kritikpunkt? Du sagst mieses Skript. Was war für dich das da mies dran dabei?
War das, was Annemarie jetzt eben auch schon angesprochen hatte, ja. Erst so dieses gekünstelte, wie man es halt in irgendwelchen 80er Jahren Buddy-Movie-Film, ja, wo irgendwie zwei Typen, zwei Polizisten nun miteinander arbeiten müssen und der eine ist entweder kurz vor seiner Pension oder ist suspendiert, ja. Das war ja immer dieses übliche Setting in diesen 80er Jahre Filmen. Und dann konnten die sich am Anfang erstmal überhaupt nicht leiden. Nein, nein, nein. Und da wurde da so rumgezickt und übelst. Und ach, das war alles so gekünstelt. Es ging mir so auf die Nerven, dieses ach. Und dann, die Dialoge, die waren ja auch der absolute Grotte. Also ich habe es natürlich nicht im Original geguckt. Vielleicht hat da die Synchronisation einiges versaut. Aber ich kann halt kein Schwedisch oder keine Ahnung, wie die das da machen. Nee, also das war nicht für mich. Und dieser Kriminalfall, ja, mein Gott, ganz nett. Aber da gibt es so viele andere. Gibt es irgendwelche Akte? X-Folgen waren da für mich irgendwie interessanter, wo ich wissen wollte, ja, was steckt denn nun dahinter? Also, nachdem ich hier die erste Folge geschaut habe, hat mich das nicht die Bohne interessiert, das jetzt noch weiter zu gucken, weil die ganzen Hauptdarsteller, die waren auch alle irgendwie so unsympathisch. Ich habe mich eigentlich drauf gefreut, den Charlie mal wieder zu sehen hier, aber selbst der wirkte so unsympathisch, aber gut, der kann halt auch nichts retten, wenn das Skript so ist.
Das wäre die nächste Frage, warum unsympathisch? Also, was sind die, also ich verstehe das nicht, also ich fand es halt.
Da war halt einfach ein Nervvoll, von die Leute da angemeckert, da, ja, sie müssen noch ihren Job machen hier, was eben an Marie auch schon eben erzählt hatte, ja. Macht er einfach die Leute da an, der da gerade zum Tatort geht, ja, sie müssen doch wissen hier und dass der vielleicht auch mal ein bisschen untersuchen muss und in Amerika ist auch nicht alles so nun sofort, auch wenn die da CSI im Fernsehen haben, wo alles sofort geht, aber selbst die können nicht am Tatort sofort feststellen, wann der nun oder wann diejenige nur gestorben ist, also und der benimmt sich so unsympathisch die ganze Zeit.
Das ist eines der größten Klischees in diesen Amis-Serien, also die sind da am Tatort und sagt, ja, hier der Käfer, das oder die Erdkrume dort oder das getrocknete Blut da, der ist seit 22,56 Stunden tot oder so, also das ist doch ja, in jedem Krimiserie ist das doch immer. Das ist doch so authentischer. Die Amis wollen sofort. Die Europäer sagen, nee, geht gar nicht so schnell.
Ja, das macht ihn halt dann auch unsympathisch. Und dieser andere Typ, der da eigentlich nur noch irgendwie nicht mehr arbeiten will und so, der ist halt auch nicht gerade der Sympathiebolzen, ne? Also ich meine, mit seinem nordischen Gemüt da. Und nee, irgendwie, da war jetzt für mich überhaupt nichts drin, wo ich dachte, ja, der ist irgendwie cool gewesen oder das. Oder das interessiert mich jetzt. Das ging mir alles so am Arm vorbei.
Schade. Also ich denke mal, ich werde weiter gucken. Ich finde jetzt unsympathisch nicht. Ich meine, gut, der Monaghan, der ist halt in dem Fall, der soll halt so ein bisschen der, weiß ich nicht, abgehalfterte, bisschen nervige Typ sein, der ein bisschen groß kurz aus Amerika und das bringt er rüber. Aber in gewisser Weise spielt er halt eigentlich den gleichen Stiefel, den er immer gespielt hat. Da ist jetzt auch nicht so die große Überraschung. Aber dieses ganze Drumherum und wie sie das über diese ganze Staffel hinwegziehen, bin ich gespannt. Also insofern denke ich mal, passt das schon. Und ich finde es auch handwerklich ganz gut gemacht. Ich habe da nicht viel anderen auszusetzen. Also mir gefällt es gut. Alex, du hast auch gesagt, du guckst auch weiter.
Ich würde auch weiter gucken, weil die Story mir auch ganz gut gefällt. Also wie gesagt, es ist nicht ein Highlight, ein Juwel der Film- und Seriengeschichte, aber ist okay, man kann es gut gucken. Also jetzt, wo es wieder warm draußen wird, dann ist man ja froh, wenn man ein bisschen zu Hause auf der Couch sitzen kann, wieder was gucken kann. Ja, Annemarie.
Genau.
Du willst es.
Sonne scheint, endlich wieder Fernsehen in den
Kopf. Lass die Vorhänge runter, Sonne scheint. Lass uns Serien gucken.
Na gut, dann soll es das gewesen sein. Wie gesagt, bleibt festzustellen, also wer skandinavische Serien mag, dem wird es wahrscheinlich ganz gut gefallen. Allen anderen wird es wahrscheinlich wie Erik und Annemarie gehen, die werden daran kein gutes Haar lassen. Dann kommen wir zu den, ja, deutschen News ganz allgemein. Bevor ich deutsche News sage, kurzer Disclaimer, wie gesagt, wir werden dafür nicht bezahlt von Amazon, aber was ich letztens festgestellt habe, ich bekam eine Mail, hat das einer von euch ausprobiert? Man kriegt jetzt dieses Amazon Prime auch über das Tablet, also als App zur Verfügung gestellt. Wollte ich die ganze Zeit immer schon mal ausprobieren, habe es noch nicht geschafft, weil das ging bisher nämlich nicht. Also WatchEver ging ja schon immer. Max Dome weiß ich gar nicht, damit man nicht wieder irgendwas außen vor lassen. Netflix sowieso und jetzt hat Amazon Prime nachgezogen und dann kann man das auch über die so eine Android-App sich anschauen auf dem Tablet seiner Wahl.
Ach so, Android.
Android.
Die Android-Nutzer wird da, oh, also, Erik, komm, lass er reden.
Warum auf diese Randgruppe keine Rücksicht nehmen hier?
Lass er reden.
Ja, 50-50 hier im Podcast.
Wollte gerade sagen, können sich nicht alle hier diese teuren, goldenen Apple-Notebooks leisten?
Ja, ihr müsst ja mit den ganzen Antivirus- Programm und so. Natürlich, da habt ihr natürlich ein Schärflein zu tragen, da, das ist klar.
Richtig. Also wie gesagt, das war mein Beitrag und ansonsten hat Annemarie noch eine ganze Auflistung von Serien, die dann irgendwie anlaufen oder kommen werden.
Ja, das ist eigentlich nur zwei, weil wir es ja vor uns nun gerade hatten. Erik hatte ja 24 erwähnt, da ist in Deutschland ja die letzte Staffel oder aus dem letzten Jahr war die genau, ist irgendwie dem deutschen Free-TV noch schuldig. Wer die gerne noch sehen würde oder sehen will in Deutsch, hat ab dem 8. Mai die Chance auf ProSieben Max, die ja eigentlich auch mal gestartet sind als ja, neuer Seriensender im Original. Also wenn ich da jetzt so durchsteppe, da ist nicht mehr viel übrig. Irgendwie kommt entweder irgendeine Autoshow oder irgendwelche alten Galileo-Reportagen. Also Serien sehe ich da verdammt selten. Aber ab 8. Mai haben wir wieder die Chance. Und zwar wird das innerhalb von 5 Tagen wird die Staffel gesendet, was ich ganz cool finde. Und zwar geht es da mal los 22 Uhr. Da kommen 2 Folgen. Dann den Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Jeweils nochmal 2 Folgen und dann an dem Freitag sind es dann 3 Folgen. Also wer da mal Bock hat, das so in einer Woche sich durchzuziehen, kann das da machen. Ja, cool. Das war eine kleine Information zu 24, genau. Und dann habe ich noch was anderes. Das ZDF hat ja irgendwann letztes Jahr angekündigt, die machen eine neue deutsche Miniserie mit Bastian Pastewka unter dem Namen Morgen höre ich auf. Und die haben das selbst so beworben, das deutsche Breaking Bad. Und da haben sie sich ja viel Spaß zugezogen. Und damals hieß es noch, Anfang 2015 kommt das dann im ZDF, aber irgendwie, ja, haben wir jetzt schon April und nichts zu sehen. Im Gegenteil, jetzt fingen gerade mal die Dreharbeiten an, also das hat sich da alles ein bisschen verschoben. Wollen wir mal hoffen, dass es zugunsten des Drehbuchs war. Wollte ich jetzt noch sagen, falls jemand auf die Serie gewartet hat, weil es klang eigentlich ganz interessant, also Bastian Pastewka ist irgendwie Familienvater und hat ziemlich viel Schulden, hat eine Druckerei und irgendwie muss noch einen Kredit aufnehmen und alles ein bisschen schwierig und dann in einer Bierlaune heraus fängt er an, Falschgeld zu machen und bereut das dann aber wohl ganz schnell, aber irgendwie, wie es halt so ist in der Serie, kommt das Geld dann trotzdem auf den freien Markt und dann merkt er halt, okay, geht doch ganz einfach und dann zieht er irgendwie den Unmut des, ich glaube, es spielt in Frankfurt oder Düsseldorf. Ja, auf jeden Fall des stadteigenen Kartells oder der Mafia auf sich.
Kann nur Düsseldorf sein.
Genau. Und ja, also so an sich klingt das ja schon ganz nett. Und ich hoffe, die werden nicht weiter als Breaking Bad, weil ich glaube, das haben sie auch nicht nötig unbedingt. Und ja, mit Bastian Pastewka wollen wir mal gucken, wann das dann, vielleicht kommt es dann Ende des Jahres. Und ich glaube, es gibt nur 4 Folgen erstmal. Ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Immer offen für neue Sachen.
Mit Bastian Pastewka gucken wir auf alle Fälle mal rein. Bin ich auch gespannt. Gab es nicht mal überhaupt schon mal so einen deutschen Film, wo es um Geldfälscherei ging, der auch so ein bisschen komödiantisch angehaucht war? Fällt mir leider der Titel nicht ein. Da haben sie auch dann angefangen, irgendwie im Hinterzimmer Geld zu drucken. War irgendwie ganz cool, aber ist auch schon bestimmt 20, 30 Jahre her. Keine Ahnung.
Kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht.
Sonst noch was? Dann würde ich nämlich sagen, kommen wir direkt zur nächsten Serie. Die wird uns Annemarie vorstellen. Bloodline, so viel als Vorspiel vielleicht. Als ich den Titel gehört hatte, Annemarie hatte die vorgestellt, dachte ich ja wirklich, es geht so um Zombies. Werden wir gleich erfahren, ob es wirklich um Zombies geht. Aber eine Sache, die mich dann wirklich gereizt hat, deswegen fand ich die Serie dann auch wieder zumindest zum Piloten schauen, recht interessant, ist, dass Kyle Chandler mitspielt. Es wird der eine oder andere sagen, Kyle Chandler kenne ich nicht, beziehungsweise kenne ich vielleicht von Friday Night Lights. Das hast du, glaube ich, auch ganz gerne geguckt, Annemarie, oder?
Natürlich, Coach Taylor. Das ist mein Hauptgrund, um mich auf die Serie zu freuen.
Aber für mich noch viel besser, da weiß ich auch den deutschen Titel leider nicht mehr, dieses Early Edition, wo er immer die Zeitung des nächsten Tages von dieser Katze gebracht hatte, die habe ich gefühlt jahrelang irgendwie, weiß nicht, wo das kam, geguckt. Daher kenne ich ihn immer noch und finde ihn immer noch sehr sympathisch. Und ja, worum geht's denn nur bei Bloodline? Kommen da Außerirdische drin vor? Kommen da Zeitungen von vorgestern vor? Kommen da Fußballspieler vor? Worum geht's, Anne-Marie?
Nee, überhaupt nicht. Sowas kommt einfach nur eine stinknormale Familie vor und deren eigenes Drama, was sich innerhalb der Familie so abspielt. Also wer jetzt auf Sensation und Blockbuster hofft, ist hier ein bisschen falsch, aber ist ja manchmal nicht ganz schlecht bei solchen Sachen. Ja, genau, Bloodline. Nachdem wir ja schon beim letzten Mal Unbreakable Kimmy Schmidt besprochen haben, das ich jetzt übrigens zu Ende geguckt habe und ganz fantastisch fand, dachte ich mir, wenn du schon mal hier dieses Netflix-Probeabo hast, haust du auch mal direkt nach Bloodline hinterher. Deshalb habe ich es auch mal ganz uneigennützig auch hier auf unserem Podcast-Plan geschrieben. Und eine neue Netflix-Serie, die sehr gehypt wurde und sehr high anticipated war, auch von mir eben wegen Kyle Chandler, aber nicht nur er, also die Schauspielriege, die da dabei ist, echt phänomenal. Neben ihm haben wir noch Ben Mendelsohn in einer der Hauptrollen, dann haben wir Linda Cardellini, Sissy Spacek mit dabei, warte, jetzt muss ich selber mal zurück, genau, Chloe Sevigny war noch mit dabei und halt so eine ganze Latte, wenn du durchklickst, kennst du fast alle und hast gedacht, wow, das kann ja nur was Tolles werden, wieder so eine schöne Netflix-Serie, die, ich weiß nicht, aus 13
Episoden, ja.
Genau, 13 Episoden besteht, immer so 50 Minuten, 60 Minuten rum, also schön was zum Wochenende füllen. Und da habe ich natürlich auch gesagt, muss ich sehen, müssen wir im Podcast besprechen. Worum geht's? Ich habe ja schon gesagt, Familiendrama. Wir haben die Familie Rayburn, die besteht aus ja, Mutter und Vater, die ziemlich erfolgreich ein Strandhotel in Florida haben. Und die Geschichte setzt damit ein, dass sie eben dort geehrt werden aufgrund des, ich weiß gar nicht, großen Engagement, was sie da, gesellschaftliches Engagement, was sie da mit ihrem Hotel und mit sonstigen Aktivitäten leisten. Also ein ganz großes Fest.
Verdienst und für die Gemeinde.
Genau, genau. Und dass sie bestimmt da gut Geld machen mit diesem traumhaften Hotel an diesem da am Strand. Ja, und sowas, so eine Veranstaltung ist natürlich Anlass, um die ganze Familie um sich zu scharen und toll miteinander zu feiern. Und die Rayburns haben 4 Kinder, Meg und Kevin, gespielt von Linda Cardellini und Robert Leo Butts. Die wohnen da und sind ganz cool mit den Eltern. Dann haben wir noch John, der auch der Sheriff, glaube ich sogar, ist, gespielt von Kyle Chandler, der auch Familie hat und gut mit seinen Eltern klarkommt. Und dann gibt es quasi noch das schwarze Schaf der Familie, Danny. Der ist vor einigen Jahren aus dem Ort verschwunden. Wir bekommen dann auch gleich am Anfang mit, dass er wohl immer mal Schulden hatte, ziemlich viele krumme Dinger gedreht hat und allgemein so das Ansehen von ihm sehr gegenüber der Familie ist. Und aber trotzdem möchte die Mutter natürlich, dass er bei dieser Feier dabei ist und er ist ja immer noch ihr Sohn. Und ja, so kommt er dann eben auch mit wieder zur Feier und ja, dann nimmt das Drama eigentlich seinen Lauf, denn man merkt dann die Spannung innerhalb der Familienmitglieder, was da in der Vergangenheit alles passiert ist, bekommt das so häppchenweise im Piloten schon serviert. Wir sehen auch, dass Danny auf seiner Busreise eben dort zum Ort leicht halluziniert und Vorstellungen von jemand hat, der mit ihm spricht, der gar nicht da ist. Also auch ein sehr zwielichtiger Charakter. Und das ist eigentlich so, dass wir bekommen dann, genau, was uns natürlich noch hooken soll, warum wir dann unbedingt noch dranbleiben sollen, ist ein Flash-Forward, der immer stückchenweise gezeigt wird, unterlegt mit dem Voice-Over von John, also von Kyle Chandler. Er tut etwas in der Zukunft, was sehr einschneidend ist für die Familie und das bekommen wir dann auch schon am Ende von der Pilot-Episode auch so diesen Final Piece.
Aber ich würde es trotzdem, glaube ich, nicht verraten, also...
Nein, ich will es nicht verraten, nein. Aber eben diesen, also wir bekommen da dann schon zu sehen, was es denn wirklich ist, was er in der Zukunft tut. Da habe ich gedacht, das ziehen sie noch länger. Das fand ich ganz okay, dass sie es da schon gezeigt haben. Ja, und diese 13 Episoden oder dann nach dem Piloten noch die 12 Episoden, uns also den Weg, wie es dazu kommt, dass er das tut. Ja, wie fand ich's? Ich habe 1,5 Folgen gesehen. Also ich habe mitten in der zweiten Folge aufgehört. Ich fand den Piloten ganz interessant. Ich finde das Setting toll. Ich finde natürlich die Schauspieler ganz fantastisch. Ich habe auch die meisten Kameraeinstellungen gemocht. Wobei gerade bei der Familienfeier war dann so ein bisschen Wackelkamera-Style involviert. Das hat mir dann wiederum so überhaupt nicht gefallen. Aber ausnahmslos alle Familienmitglieder finde ich furchtbar unsympathisch. Es gibt keinen, mit dem ich mitfieber, keiner, wo ich sage, okay, der ist ganz okay, für den route ich jetzt. Also sowas ist da überhaupt nicht. Ich finde die alle, ich weiß gar nicht, nicht schäbig, aber irgendwie, das ist alles so, nee, mit dem möchte ich nicht in einem Zimmer sein, der ist überhaupt keine sympathische Familie. Ja, und als ich gerade dabei war, weil ich wollte natürlich guter Dinge sein, habe gedacht, vielleicht entwickelt sich das Pilot, ist ja nicht immer so das High-End-Produkt, und war dann in der zweiten Episode, und dann kam gerade Luise dazu, die hat nämlich ein bisschen eher angefangen mit gucken, und sie hatte dann gerade die erste Staffel beendet, und so ein Gesichtsausdruck, wo ich dachte, okay, das sieht jetzt nicht so begeistert aus. Naja, und da hat sie so halb angedeutet, was da passiert ist, und dann hat sie mir dann doch erzählt, wie die Staffel endet und alles. Und da habe ich dann für mich beschlossen, ich guck's nicht weiter.
Aber Luise mag, sagen wir mal so. Sie hat die komplette Staffel geguckt, hatte nur so Langeweile gehabt, dass sie gesagt hat, sie guckt durch.
Ich würde dann mal hier das Mikrofon weiterreichen, und sie würde ein kurzes Feedback, natürlich spoilerfrei, geben, wie sich denn die erste Staffel noch so entwickelt.
Sehr gerne. Quasi, ich würde aber erstmal trotzdem kurz drauf eingehen, weil das im Prinzip in die gleiche Kerbe so ein bisschen schlägt wie die erste Serie. Es ist auch so eine Dramaserie, die sich sehr langsam entwickelt. Man könnte fast sagen, mit skandinavischer Geschwindigkeit. Und das mit diesen, also unsympathisch war mir kein. Also der Hauptdarsteller ist mir, wie gesagt, per se immer sehr sympathisch. In der Rolle auch so. Er ist ja so, das wird auch zwischendurch mal angedeutet, so der Überflieger. Also er ist Cop, er ist der Gutmensch, er ist der, zu dem als Geschwisterteil, dem alle quasi zuhören, der quasi das Sagen hat, obwohl er, glaube ich, genau, er ist, glaube ich, aber nicht der Älteste. Also ich glaube, der Bad Boy von außen, der ist der Älteste, der kommt, aber trotzdem, er nimmt so diese Figur ein, so dieses Leitbild, der Gutmensch. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, worum geht's? Ich hatte Alex eine Kurzkritik, in Anführungszeichen, nur gelesen, und hatte dann festgestellt, also es zieht sich alles sehr langsam hin. Das ist, also in der Pilotfolge wird sich so dieses Zelebrieren, dieses, jetzt ist ein Peer nach dem Vater benannt worden, hingezogen. Und man sieht so, wie typisch manchmal, also nicht in jeder Familie, aber in einigen Familien so, sich dieser Rivalitäten unter den Geschwistern so langsam hochschaukelt, wie die Eltern eigentlich dann irgendwann dieses Hotel auch übergeben wollen. Eine tolle Landschaft, aber man kommt nicht so richtig zum Punkt. Man weiß, okay, mit dem ältesten Bruder, der hat so ein bisschen, weiß ich nicht, durch Drogen benebelt, also so ein paar Wahnvorstellungen, man weiß es nicht so genau. Aber er will versuchen, so ein bisschen wieder in die richtige Richtung zu kommen. Und trotzdem, also wie gesagt, das Einzige, was wirklich so die Sache nochmal herausgezogen ist, das werden wir auch nicht spoilern, ist in diesem Piloten wirklich so das Ende. Da sagt man sich, könnte noch was dran sein, würde ich ganz gerne wissen, wie es dazu kommt und warum es in diese Richtung geht. Aber weil bis dahin ist alles, was so passiert, könnte sein, könnte was Vergangenes sein, könnte was Zukünftiges sein, ist in der Schwebe. Also, aber insgesamt, ich glaube, der Pilot ging ungefähr 60 Minuten oder so, also ziemlich...
Oh, viel zu lang.
Ja, ziemlich lang, also zieht sich so ein bisschen hin.
Und dann, wenn das schon 60 Minuten geht, werden gefühlt 10 Minuten damit für so einen unsinnigen Streit verbraucht, wenn es irgendwie um die Sitzplätze bei diesen geht, oh, und Danny bringt dann so ein Date mit und dann, nein, sie darf nicht mit am Familientisch sitzen, sie ist keine Familie, und okay, dann setze ich mich auch nicht an, nein, du bist doch Familie, du musst da sitzen und du kennst doch Moms Regeln, und oh, das war...
Und es kam, wie es kommen musste, sie benahm sich auch nicht gut, so viel können wir mal spoilern, und besoff sich dann und fiel quasi den anderen vor die Füße, aber am Ende waren sie irgendwie alle betrunken, aber die Location war geil, der Wein hat bestimmt auch gut geschmeckt, und in der Location, da kann man sich auch gerne mal einen in die Binde kippen, also insofern passt das schon. Erik, dich hat nur eine Sache wirklich gereizt, ne? Und das war Location, 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 ne?
Ja, ich war ja quasi schon dort, also das ist jetzt nicht, doch, ich habe da auch einige Ecken wiedererkannt. Also das ist quasi die Florida Keys, und wer da schon mal war, die Keys sind ja jede Menge kleine Inseln, die wie an einer Perlenschnur aufgereiht sind von dem Highway A1, der ganz tief unten am südlichsten Punkt der USA in Key West beginnt und dann die ganze Ostküste bis nach oben geht. Und da viele Motorradfahrer, für die ist das ein Traum, nicht nur einmal die Route 66 zu fahren in den USA, sondern auch einmal die A1 vom Süden bis ganz in den Norden oder umgekehrt. Und ich sag mal, Florida Keys kann ich absolut empfehlen. Das ist eine ganz andere Welt. Das ist eigentlich keine USA mehr, dadurch, dass das erst relativ spät angebunden worden ist mit der Eisenbahnlinie damals. Speziell Key West ist ja eine ehemalige Pirateninsel und dieses Flair hast du dort auch noch. Also da
ist das da so tropisch warm, weil da alle schwitzen wie Sau?
Oh ja, das ist richtig toll. Also das ist ja nicht weit weg von Kuba und so. Ne? Das sind ja nur 90 Meilen bis nach Kuba vom Southernmost Point. Und ja, Key West, ey, da werden Drogen ganz offen geraucht, da hängen Regenbogenfahnen, da sind in jeder Kneipe ist da Live-Musik und Hemingway hat sich ja da zu Tode gesoffen und ist richtig was los, jeden Tag. Und
Die Straße titscht genauso wie die Serie.
Die Straße zieht sich ganz schön, aber es ist wunderschön zum Fahren. Du hast halt links und rechts das Wasser und so. Und wenn man immer mal anhält, die Serie spielt ja auf Isla Morada, da gibt es einen coolen Punkt, der heißt Robbies, würde ich jedem empfehlen, der da mal runterkommt. Gleich die erste Ausfahrt raus, da ganz toller Stop. Aber ja, also ich habe da ein bisschen Sightseeing gemacht, weil die Serie, die ging mir sowas von am Arsch vorbei, da diese Familienzickereien und da wer da wo sitzen darf und wer nicht und der kommt wieder und... Und dann, dass sie gemerkt haben, ja, wir wissen, unser Drehbuch ist scheiße, wir zeigen euch auch mal ein bisschen, in welche Richtung es geht, damit ihr dranbleibt. Ja, das hast du richtig gemerkt. So denke ich, ach du meine Güte, das ist ja total stinklangweilig. Wie kriegen wir jetzt die Zuschauer dazu, dass sie weiter dranbleiben? Ja, lass uns Flash Forward machen. Komm, zeig denen irgendwas Krasses, ja. Ja, dass die wissen wollen, wie das da hingeht. Aber das ging mir auch total am Arm vorbei da. Ich will das nicht wissen, was da passiert.
Aber ganz ehrlich, ich dachte, aufgrund dieser Charakterentwicklung war das eine Serie, die Annemarie bewusst ausgewählt hat, weil es eben so zeigt, wie die Chemie unter den Geschwistern ist, wie da, keine Ahnung, der Neid aufkommt, der Zwist und sag mal, Leichen noch im Keller sind. Und war ich ein bisschen überrascht, Annemarie, dass dir das gar nicht gefallen hat am Ende.
Ja, keine Ahnung. Also ich dachte eigentlich auch, mir würde es gefallen. Aber hat er irgendwie nicht. Also wirklich wahrscheinlich aufgrund der dann doch nicht, des Konflikts, der mich halt irgendwie dann doch nicht so abholt. Und irgendwie die Familienmitglieder, die, ja, also es war alles für mich so langatmig und also so unangenehm. Also ich mag ja so, also ich habe das dann öfter, also eher von der Tristesse her, gern mal ein bisschen mit The Killing verglichen. Das mochte ich ja, wenn die Personen auch eher verschlossen waren, aber da kann es euch nicht sagen.
Ich wollte ja die Serie eigentlich auch sehen, weil ich habe da immer mal da gab es so einen Trailer, ne? Und
genau, der Trailer war ja richtig
und
geil.
Und der sah saugeil aus. Dachte ich, oh, cool, ey, Florida Keys. Und dann der Trailer, das sah ja richtig dramatisch aus. Dachte ich, oh, Mann.
Ja, genau, das da richtig
den musst du sehen.
So wow passiert, oh, ja.
Und dann zog sich das hier wie Kaugummi da lang, ey. Also das ist wieder so ein typischer Fall, so Trailer, hui. Und der Rest ist dann, ja, nicht direkt hui, aber Publikum finden. Gibt es ja auch eine zweite Staffel, also irgendwie muss ja ein paar Leuten gefallen haben. Aber ich kann es nicht verstehen, wieso die das so lang gezerrt haben.
Alex, du bist der Einzige, der von dem Punkt zumindest das noch am besten gefunden hat. Ist das letztlich rückblickend auch so oder würdest du sagen, guck's weiter oder doch nicht so?
Naja, wie gesagt, ich fand es auch sehr, sehr lang. Die Länge von 60, 65 Minuten ist mir manchmal so gewöhnt und das hat mir schon ein bisschen aufgeregt. Die Story an sich, ich fand sie gar nicht so schlecht, auch dass dann zum Schluss dann halt dieses krasse Ding da gemacht wurde und ich bin jetzt mal gespannt, also ich bin jetzt mal abhängig von der kurzen Rückmeldung von der Dingens,
Luise.
Was sie jetzt sagt und davon hänge ich es jetzt mal ab, ob ich weiter gucke oder nicht. Und bitte.
So, Luise, du hast die ganze Staffel gesehen, was hat dich gereizt, die ganze Staffel zu Ende zu gucken und hast es bereut am Ende?
Ja, hallo erstmal. Ich wurde jetzt gerade erst zugeschaltet. Ich habe leider nicht alles gehört, was ihr gesagt habt. Das ist ja unserer großartigen Technik geschuldet. Aber ja, ich habe die ganze Serie geguckt. Ich habe mich durchgequält. Also fast 13 Stunden, weil die letzten Folgen gehen dann sogar länger als eine Stunde. Nur mal schon mal zur Info für den Alex. Und also das Erzähltempo nimmt nicht wirklich zu. Das kann ich sagen. Aber es gibt halt viele kleine Konflikte und alle Charaktere werden auch nochmal wirklich einzeln beleuchtet. Also man kriegt von jedem noch was mit und man kann halt auch so sagen, dass nicht wirklich jeder, also man kann nicht sagen, gut oder schlecht. Also weil jetzt ja schon von Anfang an der Danny ja schon in diese das schwarze Schafecke gestellt wird. Und ja, das ändert, also es ändert sich jetzt nicht. Also er bleibt schon irgendwie in dieser Richtung, aber auch alle anderen haben irgendwelche Geheimnisse, was halt noch aufgedeckt wird. Und jeder hat mit den anderen irgendwelche Konflikte. Und also jetzt spoilerfrei für das Ende, um wirklich nicht zu viel zu verraten. Aber ich hätte es gut gefunden, wenn als Anthologieserie geplant gewesen wäre, weil durch den Cliffhanger, den man am Ende bekommt, ist halt nochmal so dieses, da hatte mir so wie True Detective und Fargo, was ihr ja sicherlich geguckt habt, was halt so komplett abgeschlossen ist, das hätte mir persönlich besser gefallen. Weil jetzt gibt's halt noch irgendwelchen Handlungsstrang, der, naja, meiner Meinung nach ein bisschen an Haaren herbeigezogen ist, nur damit man es halt weiterführen kann.
Klingt ja super. Ja.
So würde ich das jetzt erstmal einschätzen.
Aber ist der in sich erstmal die Staffel 1 irgendwie abgeschlossen dann schon oder wie ist das? Also wie muss man sich das vorstellen? Ist
eigentlich, sagen wir mal, bis auf die letzten 5 Minuten in sich abgeschlossen. Also das kann man schon so sagen. Also man kriegt ein schlüssiges Ende und es ist ja halt viel Foreshadowing, halt besonders in der ersten Folge halt schon. Man kriegt ja durch dieses Voice-Over schon einiges mit und halt auch so die paar Bilder, die man halt sieht. Das ist schon abgeschlossen, aber man holt dann einfach nochmal so das Lasso raus und ach, wir haben ja noch hier eine Sache, die wir euch noch erzählen wollen. Das ist jetzt nämlich zufällig auch noch passiert nebenbei. Mhm. Also wenn man das weggelassen hätte, wäre es eine runde Serie gewesen, die man auf jeden Fall dort auch zu Ende gucken kann. Also ich bin jetzt nicht so mega enttäuscht, wie das vielleicht am Anfang rüberkam. Aber ja, das macht's, aber dieses Ende macht's für mich halt dann deutlich schlechter. Und jetzt frage ich mich, wie sie es dann in 13 Folgen dann weiter ausbauen wollen für eine zweite Staffel.
Aber ich verstehe trotzdem nicht ganz, aber sie hat dich trotzdem, sagen wir mal, diese 13 Episoden so gefesselt, dass du sagst, du guckst es durch oder bist du so der Typ, ich guck eine halbe, jetzt muss ich es auch zu Ende gucken?
Nein, also ich habe schon einige Serien abgebrochen, also so ist es nicht, aber es hat mich dann doch schon gefesselt, also ich wollte dann wissen halt doch, wie es dazu kommt und also so manche Handlungsstränge, die dann halt auch in der Mitte dann so aufgegriffen werden, es endete ja doch noch hier und da mal mit einem Cliffhanger und es blieb halt auch spannend. Also
gibt's
das kann ich schon sagen, also ich wollte schon wissen,
bitte? Gibt's Charaktere, die du herausstreichen würdest, also wo du sagst, also nicht heraus im Sinne von rausnehmen, sondern wo du sagst, die haben dich am meisten überzeugt dann am Ende? Also zum Beispiel Kyle Chandler, unsere Hauptperson?
Ja, bei Kyle Chandler, also ist es halt so, er spielt ja quasi immer dieselbe Rolle. Also unabhängig jetzt von Bloodline, aber halt, er hat halt schon dieses Charakterbild, was er spielt und dadurch fand ich ihn jetzt gar nicht so interessant, weil er ja schon irgendwie immer so der Good Guy ist und immer der, der es richtig macht, auch auf andere Serien oder auch in Film bezogen. Mhm. Aber nee, also jetzt jemanden besonders hervorheben könnte ich gar nicht. Also ich finde die alle gut und auf hohem Niveau und auch gut gecastet. Also das nicht, aber jetzt irgendjemand, der da heraussticht, könnte ich jetzt auch nicht sagen.
Dann nächste Frage, Staffel 2, guckst du weiter oder sagst du, nee, dann doch nicht?
Staffel 2, also ich werde dann bestimmt die erste Folge gucken. Ich werde dann schon wissen, wie sie das jetzt machen. Aber ich finde es an sich, finde ich es eigentlich unsinnig, dass sie es nicht einfach abgeschlossen haben und dann halt ähnlich wie bei True Detective Fargo, wie schon gesagt, dann einfach in der zweiten Staffel was komplett anderes erzählen, was halt unabhängig von dieser Familie ist.
Ah, naja, also wir hatten es ja beim letzten Mal schon, ne? Alle Serien, die Netflix macht, irgendwie auf alle Fälle gibt es eine zweite Staffel, warum auch immer, entweder sind diese preiswert produziert. Diese spaltet so ein bisschen die Geister, wobei ganz schlecht offensichtlich sie auch nicht ist, aber es ist halt wieder sehr speziell. Man muss es halt irgendwie dann doch mögen, dieses Genre an sich. Und allein Florida Keys zu mögen reicht dann wohl auch nicht. Zumindest, wenn man nach Eric gehen würde. Gut, Luise, vielen Dank erstmal für deinen Input. Ja.
Das kein Problem, ich gebe wieder ab.
Genau, an die Liebreizen. Da Anne-Marie,
muss man sagen, das war jetzt sehr, sehr detailliert und ausführlich. Also sowas würde man sich von uns dann wünschen, wenn wir eine Serie geguckt haben.
Nur gucken wir sie halt in der Regel nicht immer ganz zu Ende. Das ist das Problem und deswegen. Also Luise, wenn du wieder mal eine Serie guckst, die du zu Ende geguckt hast, wo wir noch einen Piloten besprechen, du bist wie immer gerne gesehen, gehört.
Alles klar, gut. Ich gebe wieder ab, euch noch einen schicken Abend.
Tschüss.
Ebenso, tschüss.
So, die Stimme aus dem Off Anne-Marie. Du hast noch ein paar News bzw. ein paar Gedanken. Du hast nämlich Cougar Town das Finale anscheinend gesehen.
Ja, Cougar Town lief ja jetzt vor einigen Wochen das endgültige Finale, nachdem die Serie, ich glaube, vor 2 Staffeln eigentlich schon mal abgesetzt wurde. Aber dann von TBS, die Rettungsboje zugeworfen wurde, ging jetzt zu Ende. Und ja, ich muss sagen, es hat geendet genauso wie die Serie ist, genauso toll. mit, auf der einen Seite war Jules, also Courtney Cox, unsere Hauptdarstellerin, hatte auch hier wieder ihren Hauptplot, aber auch hier wurde wieder Wert drauf gelegt, dass es eigentlich um die ganze Truppe da geht und wie toll sie miteinander sind, wie viel Spaß sie miteinander haben. Und im Finale wurden echt alle Insider-Gags und ja, Penny Can und ja, alles Mögliche nochmal rausgeholt. Hat es zu einem für mich tollen Ende gemacht. Also Kuyatown war jetzt nicht die Serie mit mega viel Anspruch oder so, aber das war sehr viel zum Lachen und sehr viel fürs Herz und das hat auf jeden Fall gemacht und ich kann die Serie wirklich immer noch empfehlen. Also die ersten paar Folgen sind halt echt so noch die falsche Prämisse und der Name ist natürlich furchtbar. Aber hinten raus ist es eine echt wunderbare Serie geworden und hat einen würdigen Abschluss bekommen.
Dann habe ich noch eine Mini-News bzw. eine Ankündigung, die wollte ich beim letzten Mal schon sagen. Wir wissen ja, Community wurde abgesetzt in der 5. Staffel, dann hat Yahoo aufgenommen und es gibt eine 6. Staffel, die läuft bereits seit, weiß ich nicht, wie viele Folgen. Und es ist eine der 5 Episoden, eine der wenigen Serien, die ich wirklich weiter gucke. Und ich muss sagen, ich bin überrascht, wie gut Community immer noch ist. Was man vielleicht sieht und das vielleicht als kleiner Wermutstropfen, dass die Settings oder die Locations, wo gedreht wird, deutlich irgendwie abgenommen haben. Also es sind dann doch sehr eindimensionale Einstellungen, aber die Story ist immer noch hanebüchen, wie immer. Die Schauspieler sind in meinen Augen toll gemacht und grandios, also ich gucke es unheimlich gerne. Erik, bist du eigentlich auf dem Laufenden?
Ich bin, glaube ich, bei der dritten Folge oder so.
Geht's dir ähnlich? Also findest du auch, dass das ja die Transition sozusagen von, wo waren die vorher eigentlich? Bei NBC, genau, NBC zu Yahoo ganz gut gelungen ist?
Ja, es hat schon ein bisschen gelitten, finde ich, weil ja auch einige Leute jetzt nicht mehr mitspielen. Da haben sie zwar Ersatz gefunden. Ja, muss man schauen, wie sich es weiterentwickelt und so. Ne?
Annemarie, wie sieht's bei dir aus? Du hast es auch geguckt?
Ja, gut, dass du es ansprichst. Hatte ich mir auch so überlegt, dann natürlich wieder vergessen. Also ich muss irgendwie sagen, ich glaube, ich bin mit Community, also ich finde es irgendwie überhaupt nicht mehr interessant und klar lustig noch, aber irgendwie jetzt auf eine andere Art und Weise oder nicht mehr so sehr und es macht mich irgendwie auch nicht mehr so an, wie es wirklich früher war. Also die ersten Staffeln waren ja echt totale Perlen, also mit die beste Comedy, was es in den letzten 10 Jahren gab und dann war ja irgendwann nochmal eine längere Pause, ich weiß gar nicht, und dann ist ja hier Dingens, der
Dan Harmon,
genau, war ja dann für eine Staffel weg, oder? Und kam dann nochmal wieder letztes Jahr und ist jetzt ja, glaube ich, auch wieder mit dabei, aber irgendwie, also ich weiß nicht, ob, manchmal ist das ja wirklich so, dass man dann irgendwie den Zugang verliert und ich glaube, das ist bei Community und mir gerade so, also ich meine, klar, jede Serie muss damit klarkommen, wenn dann, ist ja jetzt fast die Hälfte des Casts nicht mehr da und ich finde die neuen Leute ja auch okay, also ich glaube, daran liegt es nicht, aber irgendwie ist das für mich nicht mehr so, dass ich sage, ah, geil, Community, ich feiere hier wieder alle lustigen Gags und tolle Anspielungen und sowieso, also das ist irgendwie nicht mehr so, keine Ahnung. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Folgen wird denn die Staffel
auch
haben.
Auch 13, also die wird die sechste 13 Folgen haben. Und ich muss sagen, ich habe ja auch nicht gleich angefangen, weil bei so Comedy-Sachen ist ja manchmal, wie Erik auch schon festgestellt hat, man muss manchmal 1-2 Episoden gucken, um dann wirklich drin zu sein. Also mehr 2-3.
Nee, aber ich habe jetzt schon alle 5 Folgen geguckt.
Nee, ich meine nur für mich also. Und ich muss sagen, ich habe dann, glaube die ersten 3 oder 4 mehr oder weniger so am Stück geguckt. Die sind ja auch deutlich länger, die gehen ja fast eine halbe Stunde oder so.
Ja, das stimmt, ja.
Und war positiv überrascht, aber es ist dann meistens auch die einzige Serie, die ich am Abend irgendwie noch gucke und dann war das okay. Also das war wirklich nett und schön und wie gesagt, bis auf diese, ja gut, es fehlen ein paar Schauspieler, aber das ist irgendwie, diese Abwanderung war ja schon vorher immer mal gegeben, diese Begrenzung der Drehorte und trotzdem, es ist halt ein sehr immer noch verrücktes Ding und mir gefällt es. Also deswegen habe ich es angesprochen, ich finde es halt positiv und ich finde es eine coole Sache, dass es bei Yahoo gelandet ist und ob ich mir am Ende noch eine nächste Staffel wünsche, weiß ich nicht, schauen wir mal, also noch steht nichts fest, ob da was kommen wird, aber ich könnte es mir gut vorstellen.
Eigentlich
so schlecht
haben
ist
wir
es
ja
nicht.
6 Seasons and a Movie, also jetzt eigentlich der Film folgen.
Wir werden es
Movie. Wir hatten am Montag in der Sneak Preview den Film Hot Tub Time Machine 2 und da spielen 3 Leute aus Community mit, nämlich Chevy Chase, Rob Corddry und Julian Jacobs und der Film ist aber nicht zu empfehlen, sag ich gleich.
Ich würde sagen, der erste Teil war aber gar nicht so schlecht, oder?
Der erste war cool, ja. Und der war echt die Grütze.
War der erste, ja, mit John Cusack, genau. Spielt John Cusack im zweiten Teil auch mit? Wahrscheinlich nicht, oder?
Nein.
Ah, dann kann er ja schon mal nicht gut werden.
In irgendeiner unrated, irgendwie unrated Director's Cut irgendwas.
Taucht in einer Szene auf, oder was?
Cameo-Auftritt, das fehlt aber in der Kinofassung.
Ist ja wieder doof.
Ja, dann ich schätze nochmal, ja, würde ich sagen. Und zwar, das ist jetzt zwar keine Serie, aber irgendwie eine ganz coole Sache, die ich hier mal erwähnen wollte. Und zwar läuft jetzt seit einigen Wochen auf dem Sender Spike, kannte ich vorher auch nicht, die Show Lip Sync Battle, also Lippensynchron-Wettkampf, genau. Und zwar, wer davon noch nichts gehört hat, das ist mal vor einigen Monaten in der Tonight Show von Jimmy Fallon entstanden. Da hat er sich immer mit dem einen oder anderen Prominenten eben gebettelt. Jeder musste zwei Songs perfekt lippensynchron performen. Und da war das eher so, ja, als Studiopublikum entscheidet. Und das war halt mega lustig. Also da empfehle ich zum Beispiel den Auftritt von Emma Stone. Und jetzt haben sie sich natürlich gedacht, ey, das ist so geil. Da gehen alle Leute immer so ab. Also ich mochte es auch immer, wenn ich es gesehen habe. Da machen wir jetzt eine ganze Show draus und läuft jetzt, ich glaube, es gibt schon 3 Folgen, immer auch nur 20 Minuten, also es wird jetzt nicht ewig in die Länge gezogen und da treten dann 2 Prominente gegeneinander an. Und irgendwie in der ersten Folge war es eben Jimmy Fallon gegen Dwayne The Rock Johnson und alles immer sehr, sehr amüsant. Also die proben das natürlich schon vorher und haben dann teilweise noch Tanzeinlagen oder noch irgendwelche anderen Leute, die dann im Hintergrund mitsingen. Ich will nicht viel verraten und jetzt vor einer Woche war Anne Hathaway versus Emily Blunt und das war auch wieder richtig cool. Also wer so ein bisschen Quatsch mag und auf Musik steht, ja, kann ich nur empfehlen. Lip Sync Battle gibt's auch auf YouTube frei zu sehen, nochmal die einzelnen, ich glaube auch die ganze Show, ansonsten die einzelnen Clips und wer da mal so ein bisschen mal eine Viertelstunde Spaß haben will, kann sich das auf jeden Fall mal angucken.
Gut, mein Geschmack, ich glaube aber mit Musik und Singen und so muss nicht sein. Obwohl ich glaube, ich das mit Jimmy Fallon irgendwie als Clip, das hat er, glaube ich, auch eher gepostet, gesehen, was schon ziemlich cool ist, weil Jimmy Fallon kann ja auch wirklich gut singen, erstaunlicherweise. Also nicht erstaunlicherweise, aber der kriegt das ganz gut hin und eben dieses Karaoke-Szenario passt dann wiederum ganz gut zu ihm. Kommen wir direkt zur nächsten Serie des Podcasts und das ist wieder eine, ich glaube, CW-Comic-Verfilmung und wer jetzt schon wieder innerlich aufstöhnt, ja, so ging es mir am Anfang auch. Ich bin, obwohl ich Comics mag, bei Comic-Verfilmung immer etwas vorsichtig. Kleiner Ausreißer, Erik, du musst nochmal eine Lanze für The Flash brechen. Du bist dort auf dem Laufen und findest die total geil. Hat sich super entwickelt anscheinend, ne?
Definitiv, ja. Also die Folgen, die zweistellig sind, also in der ersten Staffel, also ab 10, da wird es dann langsam richtig gut. Also ab 15 sehr viele Cameo, kann man es nicht nennen, weil die haben eigentlich richtige Rollen. Also zum Beispiel die zwei Jungs von Prison Break, Wentworth Miller und wie ist der andere Typ? Na, ihr wisst, wen ich meine. Also die beiden Brüder aus Prison
Dominic
Break haben.
Purcell.
Genau, Dominic Purcell. Die beiden haben eine Rolle. Die spielen ein Brüderpaar, ja, und da kommen auch ein paar Prison Break-Anspielungen, ja, und später kommt dann noch, wie umschreibe ich es, dass ich jetzt nicht zu viel verderbe? Ich muss ein bisschen was nennen. Also Star Wars gibt es auf jeden Fall auch noch Anspielungen. Ja, Mark Hamill spielt auch mal mit, mehr sage ich jetzt nicht. Also ganz, ganz toll. Also die über 10 sind, das wird richtig gut. Also da ist nicht mehr dann so Fall der Woche, mal ein bisschen rumrennen und was lösen, sondern ist toll gemacht. Also viel augenzwinkernder Humor. Also da hat es so richtig seine Sprache gefunden, die Serie.
Wie gesagt, werde ich auch nochmal reinschauen. Erik hat es mir damals schon schmackhaft gemacht und gesagt, hier musst du unbedingt, supergeil. Und nochmal zurück zu iZombie. Das ist die Serie, wo ich sage, da kann ich das Comic. Da habe ich die ersten beiden Trade Paperbacks, also insgesamt 10 Hefte gelesen und fand das damals schon ziemlich cool. Gibt es seit, glaube ich, 2010, 2011. Auf das Comic gehe ich dann später nochmal ein, aber vielleicht insofern als kleiner Vorgeschmack. Ich gucke momentan von den besprochenen Serien relativ wenig, wenn fast gar nichts. Und das war eine derjenigen, zum Zeitpunkt der Aufnahme sind, glaube ich, 4 Folgen draußen gewesen, wo ich wirklich alle geguckt habe. Und ich finde sie einfach grandios. Und Erik wird uns kurz sagen, worum es denn in der Serie geht. Und ich werde nochmal dann kleine Parallelen zum Comic ziehen und dann mein Fazit zur Serie allgemein geben. Denn ich bin begeistert. Ich habe einen neuen Serienliebling. Soll es ja einmal pro Staffel von Fortsetzung Folge geben.
Ja, also iZombie ist die neue Serie von Apple. Ja. Also iZombie ist eine Kriminalermittlungsserie, sowas wie CSI, könnt ihr es euch ungefähr vorstellen. Aber mit dem Hintergrund, dass die Hauptermittlerin ein Zombie ist. Das bekommen wir gleich in der ersten Folge gezeigt, wie, was passiert ist. Da gab es nämlich ein Schiff, da war eine Party drauf und da hat irgendjemand irgendeine komische Droge mitgebracht. Und die Leute, die irgendwie diese Droge genommen haben, die sind dann entweder irgendwie total irgendwie gestorben oder eben zu Zombies geworden. Und sie wacht dann halt auch auf in einem Leichensack und stellt dann halt an sich selber fest, dass sie jetzt halt ein Zombie ist. Und es wird aber so erklärt, also man ist jetzt nicht einfach so ein willenloser Zombie wie bei Walking Dead, die Leute, die da rumlaufen, so... Ja, sondern dazu wird man erst, wenn man es zulässt, ja, wenn man quasi aushungert und dann auf der Suche ist nach neuen Gehirnen, die man essen kann. Deswegen, dadurch, dass sie natürlich auch als Gerichtsmedizinerin Zugriff hat auf diesen Stoff, auf diese Gehirne, hat sie natürlich auch die Möglichkeit, die sich eben zuzubereiten.
Da musst du aber vielleicht sagen, sie war vorher so eine Karriereärztin, also die war im Krankenhaus Ärztin, ja. Total super, und nach diesem Zwischenfall ist ja eigentlich alles scheißegal und sie landet in der, wie heißt es? Genau.
Sie hat sich das dann halt...
Pathologie.
Ja, Gerichtsmedizin. Gerichtsmedizin. Und der hat dann noch so einen Typen, mit dem sie da unten zusammenarbeitet, dem fällt dann noch irgendwann mal auf, hey, Mensch, da sind immer die Gehirne weg und so. Also da muss dann irgendwie eine Leiche irgendwie nochmal aufmachen und da fehlt irgendwie das Gehirn und so. Und ihm offenbart sie sich dann auch mal, oder er findet sie eigentlich mehr oder weniger selber raus. Und ja, und da beschreibt sie ihm halt, ja, dadurch, dass sie eben sich da immer versorgt, eben mit Gehirnen, sie bereitet sich die dann halt zu, sie muss sie auch sehr scharf machen, weil sonst kriegt sie das nicht runter. Dadurch wird sie halt nicht zu so einem normalen Zombie, der da irgendwie so völlig willenlos da rumrennt und irgendwie, ja, ihr wisst, wie so Zombies sind, ne? Also hat sie das ganz gut im Griff. Und was sie auch noch mit feststellt, das erinnert mich ein bisschen an den Film Warm Bodies, den ich auch mal empfehlen möchte. Ein cooler Film. Da ist es nämlich so, wenn jemand das Gehirn eines Menschen isst, also ein Zombie isst das Gehirn eines Menschen, dann bekommt er für kurze Zeit die Gedanken und Träume und die Erlebnisse desjenigen als seine eigenen. Ja? Also bei Warm Bodies wird das halt so schön erklärt, dass eben die Zombies, dadurch, dass sie halt untot sind, die haben halt, können halt auch nicht mehr träumen und vegetieren da so vor sich hin, die schlafen nicht, und das ist halt das Einzige, wo sie mal so ein bisschen rauskommen aus ihrer Zombie-Welt, dass sie eben mal ein Gehirn von jemand anders essen, das eben mal so einen kurzen Flash haben, und das ist halt für die auch was. So ähnlich ist es hier auch, und dadurch, dass sie eben in der Gerichtsmedizin arbeitet und dann die Gedanken der Leichen nochmal bekommt, auch so die letzten Minuten, kann sie natürlich auch in der Ermittlungsarbeit ganz gut helfen, und die muss das natürlich ein bisschen kaschieren. Sie kann ja nicht sagen, hey, ich bin hier Zombie, ich esse Gehirne und dadurch erfahre ich das, sondern wird dann halt so ein bisschen, ja, sie wird dann als Psych oder sowas, oder als hätte sie irgendwelche Fähigkeiten dargestellt. Ja,
und Sidekick so ein bisschen, als hätte sie Vision.
Genau. Und das Ganze wird zusammengehalten, also wenn man es überlegt, zum Beispiel bei Big Bang Theory kommt ja immer dieses Atom, was da in der Mitte so, wenn die nächste Szene kommt. Ähnlich ist es hier auch, solche Zwischensequenzen, die bestehen aber aus einem Comic-Panel, heißt es, glaube ich, wenn es ein so ist. Und dieses Panel erwacht dann halt zum Leben. Also wir sehen das Panel und wir sehen da eine Begebenheit oder eine Szene.
Gefällt dir dann, das? Darf ich mal das dazwischen?
Das gefällt dir diese
Transition? Ja?
Das gefällt mir
super. Ich finde die jedes Mal so nervig. Also ich finde das so...
Das gefällt mir super, weil
das ist das Einzige, stört.
Eigentlich aus einem Comic kommt, ja, und das eben umgesetzt wird jetzt ins Reale. Ja, finde ich absolut genial gemacht. Also ja, die Hauptdarstellerin, die, also ich kannte von denen, außer diesem David Enders, der ja noch nicht gleich in der ersten Folge auftaucht, kannte ich aus 24 und aus Heroes.
Und Alias.
Ja, Alias, ja, ein bisschen länger her noch, ja.
Der taucht in der ersten Folge auf. Das war der Typ, der die Drogen verkauft oder anbietet.
Ach, stimmt, ja, aber da habe ich den irgendwie noch nicht so ganz mitgeschnitten, ja. Die anderen kannte ich alle nicht. Also die Hauptdarstellung ist Rose McIver, kannte ich jetzt nicht. Von euch jemand irgendwie? Nee, ne? Mm-mm. Malcolm Goodwin spielt noch mit. Rahul Kohli. Na gut, wir müssen die jetzt nicht alle vorlesen, aber ich finde, das Casting ist super. Also die junge Frau, die zum Zombie wird, die haben sie dann halt auch so weiß geschminkt und so, und sieht schon irgendwie cool aus. Dann kriegt auch so graue Haare und so weiße Haare, und ich finde die sehr sympathisch, wie sie das so spielt, und sie kann halt auch nicht schlafen in der Nacht. Als Zombie muss sie ja nicht mehr schlafen, und ich finde das schon irgendwie eine coole, nette Serie, und mir hat ja damals auch Warm Bodies gefallen, was ja so eine ähnliche Prämisse hatte, und hier ist halt eine Frau, und ich habe es ja bei uns im Dokument schon mal so ein bisschen beschrieben als irgendwie so eine Ermittlungsserie. So eine Art Warm Bodies meets Dexter, ne? Also es ist auch Dexter, sie dadurch, dass sie halt die Gehirne da noch ist und so, ich weiß nicht, umgebracht hat sie, glaube ich, noch niemanden, na, aber irgendwie so ein bisschen creepy ist sie ja doch und deswegen finde ich auch so ein bisschen Dexter-Anleihen da mit drin.
Die bringt auch eigentlich, glaube ich, nie wirklich jemand um und jetzt werde ich mal mein Fazit sehen, weil ich die Serie so genial finde und das auf zweierlei Weise. Also diese Comic-Adaption, die man fast sagen könnte, ist eigentlich keine Comic-Adaption, weil diese Serie ist so weit vom Comic entfernt. Das Einzige, was da noch als Element geblieben ist, ist unsere Hauptdarstellerin. Selbst die hat einen neuen Namen bekommen. Denn im Comic ist das Gwen, hier ist es Liv. Aber gut, spielt auch keine Rolle. Und im Comic ist sie eigentlich Totengräberin und kommt darüber über ihr Gehirn rein. Also tagsüber buddelt sie die Menschen ein, abends buddelt sie wieder aus und dann isst sie. Hat dann aber auch so diese Erinnerung, fängt dann an, Morde zu lösen. Das Comic per se ist noch viel verrückter. Da tauchen dann auch noch so die besten Freunde von der Hauptdarstellerin, dieser, ich sag jetzt mal, Zombie-Tante, die hat dann noch einen Werwolf als besten Freund, der dann nur zu Halloween richtig rausgehen kann, weil dann fällt er nicht auf, und eine Geisterfreundin. Es gibt dann noch so einen ominösen Freund, der ein bisschen weiß, warum sie so ist, wie sie ist und sowas. Also ähnlich gestrickt, aber doch komplett anders. Also wer das Comic kennt, wird an der Serie viel Spaß haben und umgedreht. Was mir bei dieser Serie wirklich gut gefallen hat, so diese Eingangssequenz, ich hatte es ja schon kurz angedeutet, also sie ist halt diese Ärztin, da hat sie noch wunderschöne, lange, brünette, braune Haare. Sobald sie transformiert ist zu diesem Zombie, was ein bisschen komisch klingt, aber ist sie halt auch ganz blass, ganz weiß, die Haare sind schlohweiß, also sie hat immer permanent diese Augenringe und sie ist so von dem Typ her, von der Art und Weise, wie diese Comicfigur, das passt perfekt und sie ist sehr sympathisch als Schauspielerin, also ich gucke sie mir einfach gerne an, aber den, sagen wir mal so, den Sympathiepunkt, den absoluten Sympathiepunkt bekommt dieser Pathologe, also ihr bester Freund, dieser Raoul Coley, der hat diesen leicht britischen Akzent dann noch, der nimmt alles ein bisschen leicht, der hat kein Problem, dass sie ein Zombie ist, er unterstützt sie, er will halt auch sie ein bisschen so erforschen, wie es dazu kommt.
Er will sie untersuchen.
Genau, ja. Und fragt sie halt immer mal, ob sie mal die Probe bekommen kann und der hat so eine Art, weiß ich nicht, also der ist halt auch, das ist gut, das ist dieses Klischee, ne, dass diese Leichenbestatter oder Beschauer da immer nochmal nebenbei essen und das Sandwich oben auf der Leiche ablegen und sowas, aber der hat so eine Art, die ist einfach toll und auch nachher in den weiteren Folgen, wenn er dann, da gehen sie irgendwann gemeinsam auf eine Ermittlung und dann sind sie in irgendeinem Videoladen und er geht dann erstmal in die Asian Porno-Abteilung und sagt, hey, hier gibt's ja Memento als Porno-Variante und sowas. Also der ist total witzig drauf und der kriegt's manchmal auch nicht mit und der hat einfach so diese eine kindliche Neugier, die er da irgendwie an den Tag legt und aber auch komplett ohne irgendwelche Hemmung. Und dieser Fall, also es ist ja so Case of the Week, also sie ist quasi pro Episödchen ein Gehirn und erlebt dann quasi Dinge wieder und hilft diesem Detective, diesem Clive Babineau oder wie der heißt, keine Ahnung, bei den Ermittlungen. Und wie du schon gesagt hast, sie ist dann so eine Art Psych, wo sie natürlich nicht erklären kann, woher sie das weiß, weil, ne, ja, ich esse das Gehirn und weiß, was sie gedacht haben. Und es ist einfach so eine Mischung, wobei dieser Police Detective in meinen Augen so ein bisschen eigentlich der uninteressanteste dieser Geschichte ist, aber diese Chemie zwischen diesen zwei, ich sage jetzt mal Pathologen, also ihr, der Hauptdarstellerin als Zombie und diesem Pathologen, die ist einfach so genial und ich finde diese wirklich so erfrischend und ich bin kein Freund, also generell kein Freund so von Comic-Verfilmen, ich gucke das ganz, ganz selten wirklich irgendwie weiter und zu Ende und das finde ich einfach eine gelungene Mischung. Ich habe zwar so ein bisschen die Befürchtung, weil wenn ich mir so die Quoten anschaue, die gehen so ein bisschen in den Keller, was ich nicht nachvollziehen kann, aber ich hoffe mal, dass das hier, es ist ja nicht Netflix, ist ja, weiß gar nicht, wo das produziert, ach, CW habe ich schon gesagt.
Ja, für CW sind die Quoten, glaube ich, okay.
Also. Ich hoffe, da kommt eine zweite Staffel, weil das ist so geil, aber es soll auch wieder nur so diese 13 Episoden waren das, glaube ich, in der ersten, oder sollen, also momentan, ich weiß nicht, wie viel das sein werden. Also lieber so ein bisschen kurz und dafür häppchenweise, ich finde das einfach genial. Das ist echt, also mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Ich mag das sehr. Bevor wir zu Anne-Marie kommen, können wir ja mal kurz Alex so als Gegenpart nehmen. Die hat es überhaupt nicht zugesagt, oder?
Nee, ich fand das so albern und langweilig. Keine Ahnung, zum einen fand ich die Hauptdarstellerin sehr unsympathisch mit ihrer komischen Art da und dass sie jetzt mit ihrer Situation da zurechtkommen muss und nervig. Und dann halt auch dieses, ja, ich esse mal ein Gehirn und dann habe ich da irgendwelche Flashs von der Person drin. Ja, es ist ja halt auch nicht, soll man nicht für ernst nehmen, ne? Aber ich habe mich das so gelangweilt bei dieser ganzen Geschichte, weil gut, ich bin halt auch vielleicht ein bisschen Walking Dead geschädigt und habe da andere Zombies vor Augen, aber diese Serie fand ich so grottisch und überhaupt nicht mein Ding und keine Ahnung, dann auch dieses, dass der Polizist dann direkt auf die eingeht und die mitnimmt und dann darf die auch noch was sagen und dann sagt die, dass es so und so passiert und der nimmt auch da alles noch dann für ernst und weißt du, und hinterfragt das nicht mal irgendwie und ja, nimmt es alles so auf und wie gesagt, ja, dieser Typ dann da, dieser Kollege war noch der Einzige, der dann so ein bisschen lustig war bei der ganzen Geschichte, aber sie fand ich so nervig und so unsympathisch und so anstrengend einfach, also überhaupt nicht mein Ding. Ich habe mich voll durchgequält und war froh, dass es dann zu Ende war und ja, überhaupt nicht mein Witz und nicht meine Story und überhaupt. Also da bin ich wirklich komplett raus leider aus der Geschichte und guck es nicht weiter und bin auch nicht traurig, wenn es keine zweite Staffel gibt, aber für euch würde es mich natürlich freuen.
Anne-Marie, du hingegen magst es sehr, dir gefällt die Hauptdarstellerin und auch so die Art und Weise, wie diese Serie aufgebaut ist in ihrer Struktur?
Genau, mir gefällt das sehr. Ist schon der Pilot, das ist ja bei Comic-Verfilmungen eigentlich dann immer so ein bisschen, ja, wie ist das jetzt passiert, wie wird sie zum Zombie und so, und das fand ich da ganz charmant gelöst. Also wir sehen ja eben schon diesen Anfang, was du vorhin sagtest, mit der Party und alles oder Eric, aber das wird dann nicht so, ja, jetzt gucken wir uns das 20 Minuten an, sondern dann wird's ganz schnell in die Realität oder in die Jetztzeit geswitcht und dann sehen wir es immer so ein bisschen bruchstückhaft als Flashback oder dann auch als Comicstrip oder beziehungsweise das Intro ist ja auch quasi so eigentlich die ganze Origin Story, also wie es passiert. Und das finde ich ganz so witzig und charmant gemacht, das ist mal was anderes und gefällt mir sehr gut. Und ja, auch sonst, also ich finde sie ist super, also mit ihren losen Mundwerk und das erinnert mich natürlich, wie kann es anders sein, an Veronica Mars, die da ja ganz ähnlich war und dieser Vergleich kommt natürlich nicht von ungefähr, denn die Serie entstand quasi in Zusammenarbeit von einmal Diane Ruggiero und Rob Thomas, der seines Zeichens natürlich auch der Erfinder von Veronica Mars ist, also daher schon mal. Also musste das natürlich von mir geguckt haben, geguckt werden, ist ja keine Frage, wenn Rob Thomas da dahinter steht. Und ich kann jetzt schon sagen, also alle, die Veronica Mars mochten, müssen da auf jeden Fall einen Blick hineinwerfen. Und der Pilot, ich war von ihr, war ich sofort überzeugt, aber irgendwie halt so dieser Kriminalfall im Piloten, der war halt echt so ein bisschen, der hat sich ein bisschen gezogen und der war so ein bisschen, naja, er ist jetzt aber nicht gerade das Gelbe vom Ei. Also eigentlich muss man in der ersten Folge ja alle Geschütze auffahren, um alle Zuschauer abzuholen. Das hat es bei mir jetzt nicht so, aber ich habe jetzt auch schon die ersten 4 Folgen gesehen, weil ich auch direkt ein Mega-Fan wurde. Und da wären die Fälle auf jeden Fall besser. Und ja, wie er schon gesagt hat, es ist ja dann in jeder Folge das Gehirn der Opfer und kann so eben teilweise rekonstruieren, was in der Vergangenheit passiert ist, wie sie eventuell auch umgebracht wurden. Das bringt sie zusammen mit dem Polizisten in teilweise sehr obskure Situationen. Ich mag, wie gesagt, sie mag ich ja sowieso und ich mag aber auch alle Nebendarsteller, sei es jetzt der Polizist oder da ihr neuer bester Freund, ja eigentlich schon, der Leichenbestatter, der Gerichtsmediziner. Sie hat dann noch so ein bisschen die Nachwehen ihrer aufgelösten Verlobung, denn eigentlich zum Zeitpunkt, als sie zum Zombie wurde, war sie ja noch verlobt, aber das hat sie ziemlich aus der Bahn geworfen. Und deshalb ist da dieser Major in den Schauspieler.
Wobei da schon wieder dieses stereotype Strickmuster von amerikanischen Serien kommt. Also Ex, Verlobter, immer noch Gefühle und man merkt so, wie sich das so aufbaut und es bleibt so wahrscheinlich diese 13 Folgen, die es in Staffel 1 geben wird, so in der Schwebe. Kommen sie wieder zusammen, kommen sie nicht zusammen, gibt's was, gibt's
ja
nix.
Also aber da ist es ja wirklich, da muss ich sagen, ja, mag ich auch nicht, finde ich auch immer blöd, aber hier gab es ja nun keinen Grund, der gefühlsmäßig für das der Beziehung gesprochen, oder es gab jetzt nicht keinen großen Streit oder irgendwas, also sie ist halt ein Zombie geworden, ja, also kann man jetzt so nicht als aus erster Hand Lebenserfahrung auch nachvollziehen oder vergleichen, aber das wäre ja quasi ein Grund, um zu sagen, okay, die Gefühle sind immer noch da und quasi, wenn sie jetzt damit klarkommt, ein Zombie zu sein, dann steht einer Versöhnung ja nichts im Wege. Das wäre dann schon wieder nachvollziehbarer, aber ja, mal gucken.
Was ich auch als Highlight empfinde, ist, dass diese Schauspielerin, also ich kann sie auch vorher nicht, Rose McIver, das wirklich genial spielt, weil es endet ja nicht damit, dass sie diese Gehirne ist und quasi so die Gedankenwelt der anderen aufgreift oder so diese Visionen und Flashbacks hat. Nein, sie nimmt auch so diese Eigenarten an. Also wie gesagt, Episode 4 ist diese Porno-Episode, ich sag jetzt mal Porno, wo sie dann plötzlich merkt, ja, sie kann Kung-Fu oder Karate oder sowas und steht dann auf der Straße und macht erstmal ein paar Moves und wie es kommen musste, ist natürlich auch irgendwann so, dass sie das einsetzt, aber diese Art und Weise, wie sie dann spricht, wie sie denkt und handelt oder sowas, die ist halt momentan zumindest in jeder Episode so ein ganz klein wenig anders, also immer geprägt von den eigenartigen Arten des vorhergehenden Gehirnbesitzers.
Und da hatten wir ja auch in der, ich glaube, dritte Episode war das, wenn sie von einem, ich weiß jetzt gar nicht, war er selber ein Killer? Ich glaube ja, genau, der Killer, der dann von dem anderen überfahren wurde, genau. Ja, hat sie ja von einem Killer das Gehirn gegessen und das hat sie ja dann total fertig gemacht, weil sie dann eben auch diese blutrünstigen Gedanken hatte und dann selber schon gemerkt hat, wow, was da passiert da mit mir? Und sie dann abwägen muss, okay, esse ich jetzt noch was weiter von dem Gehirn, um den Fall zu lösen und riskiere damit aber auch, dass ich mich entsprechend verändere, was ich nicht will. Und irgendwann gibt es ja auch mal eine ziemlich große Kampfszene, wo sie auch so halt trotz dessen, dass sie ja kein böser Zombie ist, dennoch ihre böse Seite so ein bisschen auskehrt und da schon so ein bisschen der Anschein geweckt wird, okay, die könnte jetzt auch ganz anders, die könnte den jetzt zerfleischen, als sie da, ich glaube, in ihrem Schlafzimmer ist das doch, oder?
Naja, wo die Augen dann so rot werden und sie wirklich zu diesem klassischen Zombie geht und dann. Aber das sie kann es halt kontrollieren und das ist halt irgendwie so.
Na noch, also wer weiß, in was für Situationen sie noch gerät. Wir haben ja dann mit David Anders den bösen Zombie, der auch andere extra zu Zombies macht, um sie dann abzuzocken. Sagt, okay, ich verkaufe dir jetzt Gehirn, was du zum Überleben brauchst, aber natürlich zu einem horrenden Preis. Ja, also da haben wir ja dann quasi noch unseren Bösewicht dazu. Da sehe ich ja auch schon so eine halbe Love-Story dann in der nächsten Staffel. Ich sage nur Veronica und Logan aus Phony, da man weiß nie, was passiert. Was ich aber noch sagen wollte, was mich so ein bisschen stört, aber vielleicht habe ich das im Piloten einfach nicht die Anmerkung dazu mitbekommen. Also ich meine, sie sieht ja jetzt ganz anders aus als vorher. Deine hat es gerade schon gesagt, so total kreideweiß und die weißen Haare. Ich meine, klar fällt das ihrer Umwelt auf, dass sie jetzt anders aussieht, aber das ist ja so eine totale Veränderung. Sie hat nicht ihre braunen Haare zu platinblond gefärbt oder so und hat neuen Kajal drauf oder neuen Lidschatten oder so. Also die ist komplett weiß. Müssten da die Menschen nicht doch so ein bisschen anders reagieren?
Ja, aber überleg mal, Eltern von pubertierenden Kindern, die plötzlich zu, weiß ich nicht, irgendeinem Extrem, zu irgendeinem Goth oder irgendwas mutieren und dann sich auch schminken und machen. Ja, aber
sie war eine erwachsene Frau. Die war doch schon mit ihrem Medizinstudium fast durch. Also die war jetzt keine 15 mehr.
Du solltest mal sehen, wenn ich auf so ein Konzert gehe. Das geht innerhalb von Stunden. Gut,
das war ja das mir auch egal. Das ist halt so, das muss man dann akzeptieren, dass das da so ist. Und das ist auch okay. Das war jetzt so der einzige Punkt, der mich da noch so ein bisschen unschlüssig gehalten hatte.
Was mich interessieren würde, wenn der Daniel da die Comics kennt, ich meine, du hast ja gesagt, das sind jetzt nicht so viele Parallelen zur Serie, aber gibt es da noch irgendwie einen weiteren Verfall von ihr, sag mal, oder bleibt das jetzt auf dem Stand, wie es jetzt ungefähr ist, ja, ihr Körper, oder verfällt die dann quasi Stück für Stück?
Sag mal so, der Comic ist ja auch schon, ich hatte es ja gesagt, von, glaube ich, von 2010, 2011, also es ist schon eine Weile her, dass ich es gelesen hatte, aber in dem Comic, soweit ich es gelesen hatte, ist es halt so, sie bleibt auf diesem Stand. Solange sie dieses Gehirn isst, da ändert sich nichts. Also es bleibt einfach so Status quo. Also da, die ist auch abgeschlossen.
Gibt es irgendwo den Fall, dass sie mal kein Gehirn kriegt und dann fällt ihr ein Ohr ab oder sowas?
Nee, bis jetzt. Und nicht, dass es mir erinnerlich wäre. Also das bleibt schon so. Fände ich aber auch blöd. Also ich meine, gerade so dieser ja, man könnte fast sagen, ja, morbide Charme ist von ihr ist ja gerade dieser Reiz dieser Serie, also was auch das Visuelle. Also ich finde sie ja sehr, immer noch sehr attraktiv und passt schon. Also was ich nicht verstehe, also ich ist halt,
sie sieht jetzt besser aus als
ja gut, das
vorher.
Ist jetzt, ja, sie sieht anders aus. Vorher ist es halt so ein klassisches, fast einfaches Schönheitsbild. Jetzt ist es halt so Ecken und Kanten und so ein bisschen. Ich finde auch, die kurzen Haare stehen hier besser, aber Gott, ganz anderer Punkt. Aber was ich nicht ganz verstehe, und das ist vielleicht so ein bisschen logisch, inkonsequent, gut, man sagt, sie ist halt so desinteressiert, aber gerade so dieser Gegenspieler, dieser bösere Zombie, der dann seine Geliebte hat und sowas, die lassen sich ja auch so Body airbrushen, also dass sie halt so die Haut braun aussieht wenigstens und sowas. Aber sie lässt halt alles so, sie hat so wirklich so extreme Augenringe, wie wenn sie zwei Tage, wie Anne-Marie manchmal so am Wochenende, wenn sie Freitagabend nach Hause kommt und bis Montag früh Serien schaut und dann auf die Arbeit kommt und dann sagen sie sich, oh, Anne-Marie, war ein hartes Wochenende. Nee, aber so, und das bleibt halt einfach so und das interessiert sie nicht. Also gut, das ist ein bisschen seltsam.
Weg gewesen, viel getrunken. Nee, Serien geguckt.
Serien geguckt auf der Couch.
Aber das sind so Kleinigkeiten. Ich finde auch, ganz ehrlich gesagt, diese Eröffnungsszene, also dieses, mir war ja schon klar, so wie das gestrickt war, sie verabschiedet sich von ihrem Fiancé da, was soll da groß passieren? Wir sehen uns ja bald wieder. Da weißt du schon, okay, ja, da passiert's. Dann war das wirklich also zack, zack, so relativ schnell und fast schon ein bisschen, dachte ich mir, oh, wenn das jetzt so weitergeht, dann wird das eine Scheißserie. Also diese ersten, sag ich mal, 10 Minuten, die waren irgendwie stereotyp, zu schnell, aber im Nachhinein, also für die Entwicklung der Serie, weil der Kern ist halt nachher wirklich sie als Pathologin, sie isst Gehirne und löst kleine Krimifälle, war es halt dann gut, dass sie es so gemacht haben und nicht irgendwie über eine Folge hingezogen, diese Transformation darzustellen und auch so dieser Cut von Ärztin zu Pathologin war einfach super. Also da stimmte das Timing, da war auch die Geschwindigkeit dann richtig. Also im Nachhinein war das super.
Was ich gerne noch anmerken würde, sind die Episodentitel. Die sind auch ganz lustig. Also jetzt die vierte Episode hieß Live and Let Clive. Also sie heißt ja Liv und der Polizist ist Clive. Und dann haben wir noch Flight of the Living Dead. Also alles so ganz lustig angelehnt an irgendwelche Horror- oder allgemein Filmtitel. Dann Virtual Reality Bites, Dead Air.
Wobei man einiges nicht gleich bekommt, oder? Also ich wüsste, über dieses Martini Liv, also der siebte, wüsste ich auch nicht, was das anspielen sollte.
Nee, aber, also alle kenne ich auch nicht. Oder
aber Planes einige kriegt man mit. World.
Ja, also irgendwie ganz lustig. Da merkt man schon, die denken sich ein bisschen was bei.
Also, Erik, wie viel hast du eigentlich gesehen? Wie viele Episoden? Nur den Piloten oder schon mehr?
Nee, ich bin, glaube ich, dritte oder vierte Folge. Gibt es ja vier. Doch, könnte sein, ja.
Aber. Also ihr seht, dreimal im Team wirklich, wenn wir alle verfügbaren Episoden geschaut haben, schon so schlecht nicht. Alex schlägt so ein bisschen aus der Art, aber muss auch mal sein, ist hier auch nicht das Problem. Man kann es wirklich empfehlen. Ich werde sicherlich auf Comic Review irgendwann nochmal das Comic per se besprechen. Also für die, die es interessiert, einfach mal das auf dem Laufenden behalten oder im Radar behalten. Eine Serie, die ich als Comic-Fan wirklich mag, die wirklich Spaß macht, die wirklich humoristisch ist, die das nicht 1:1 adaptiert, die einfach tolle Schauspieler hat. Also wie gesagt, mir gefallen so dieses im Leichenschauhaus die Leute da eigentlich am besten, super gemacht. Freue mich, dass das so gut gelungen ist, sagen wir mal so. Ja, dann soll's das auch gewesen sein.
Ich wollte noch was kurz erzählen. Der Anne-Marie und ich, wir haben nämlich eine Betriebsversammlung gemacht, ungeplante.
Ostern, alle, ja.
Genau, wir sind alle beide, ohne es zu wissen, sind wir über die Feiertage in der alten Heimat gewesen und ich gehe so shoppen in der Stadt. Ne?
Also Gera jetzt, dahin, genau.
Die kennst du doch.
Ich denke auch, genau. Ich laufe so. Und dann denke ich so, da sagt doch jemand zu seiner kleinen Tochter, das ist doch die Anne-Marie. Und ich so, what? Weil den Erik vor mir mitlaufen, weiß ich nicht, Samstagmittag.
Ist ja nicht so, dass wir nicht seit Ewigkeit mal wieder planen, dass wir uns mal alle irgendwie treffen, außerhalb von irgendwelchen Hochzeiten oder Todesfällen hier oder so. Wohl Todesfälle hatten wir zum Glück noch nicht, ne? Aber ja, da passiert es dann doch automatisch mal, wenn man nicht dran denkt, ne?
Also wirklich das. Wie im Film, sag ich euch, Kinder. War das schön.
Genau, wir sind dann so mit fliegenden Armen aufeinander zugerannt.
Ja. Zeitlupe.
Ich dachte so, Erik dreht sich rum, rennt schreiend davon und Anne-Marie hinterher. Erik, warte. Ich bin's.
Nee, ich war der Anne-Marie gerufen hat, weil sie war natürlich, wenn Frauen shoppen gehen, das ist, die haben so einen Tunnelblick da, da musste dir ganz schön was einfallen lassen.
Ich war auf dem Nachhauseweg, weil ich sehr viel Hunger hatte, aber dann sind wir ja zusammen Mittagessen gegangen, dann war alles gut. Ja, genau, das war sehr schön.
Fantastisch.
Ja, das war's schon.
Inoffizielle Betriebsversammlung hier.
Aber nur zu 50%, dass das schon wieder scheiße ist. Dann kommen wir zum Ende. Also wir
liegt an euch, ne?
Bitte was? Ja, liegt an uns, genau. Ne? Dass wir nicht in Gera groß geworden sind. So, shit.
Schade, ja.
Drei Serien, die wirklich sehr unterschiedliche Richtungen ansprechen, wo, denke ich mal, sicherlich was für jeden dabei ist, wo ich wirklich nochmal wärmstens einfach nur darauf hinweisen soll. Guckt euch iZombie an, lasst euch vom Titel nicht abschrecken. Das ist am Ende, wie Erik es schon gesagt hat, wahrscheinlich wirklich so ein, es geht so Richtung Dexter wahrscheinlich. Also es ist nur ein bisschen, eine andere Sichtweise, sagen wir mal so. Aber sehr, sehr cool gemacht und auch 100 Code. Hat da eigentlich nur einer gesagt, warum das Ding so heißt? Alex, weißt du das noch oder weißt du es nicht?
Das darf man nicht sagen.
Nee, das sagen wir nicht.
Das ist ein geheimes Codewort, ne? Damit kann man irgendwie eine Bonus-Episode freischalten. Nee, Quatsch. Also, und Bloodline ist halt, naja, ich glaube, das ist die von uns am schwächsten bewertete Serie in diesem Podcast. So, dann soll es das auch gewesen sein. Was nächstes Mal drankommt, ich weiß gar nicht, lassen wir uns einfach mal überraschen. Ihr werdet es sicherlich dann frühestens in der nächsten Episode erfahren. Insofern verabschiede ich mich einfach und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
www.fortsetzungfolgt.net